Laufen kann so schön sein, wenn man danach noch stehen kann. Oder man wirft sich hin. Aber das scheint wohl eine Geschlechterfrage zu sein, die wir heute beantworten im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, Philipp, ne? Du hast einmal Langdistanz-Triathlon, ne? Also du bist ja schon mal wenigstens gelaufen. Ne? Ich habe jetzt den zweiten in Folge gehabt. Ich bin nicht gelaufen, aber natürlich wieder viel früher aufgestanden noch. Ja, am See mit Sebi Kienle, was total viel Spaß gemacht hat. Dann wieder 180 Kilometer Motorrad gefahren.
Motorrad, ja. Habe ich dich gesehen, ja.
Ja, zum Glück alles cool gewesen, sehr coolen Fahrer gehabt, der Lothar, super. Und dann bin ich noch schlappe 35 Kilometer mit dem Rad gefahren, hinter den Marathonläuferinnen her, also den Triathletinnen, die Marathon gelaufen sind. Ey, und Sarah True, die Siegerin beim Ironman in Frankfurt, 2,57 schon wieder.
Ja. Krass, also...
Da sagst du, ich habe so Schmerzen in den Beinen.
Krass, und dass du vor allem, also so ein Tag, das ist ja wirklich anstrengend. Wann bist du aufgestanden? 3 Uhr oder sowas?
3 Uhr.
Alter, ja. 3 Uhr aufstehen, dann so ein Marathonprogramm durchziehen.
Aber weißt du was, es hängt einem dann auch echt nach. Ja, ich bin heute Nachmittag zweimal bei der Tour de France eingeschlafen, das passiert mir sonst eher nicht.
Warst du langweilig heute, oder?
War eine Sprintetappe, war total langweilig. Sind auch noch langsam gefahren, das war echt langweilig. Mir war aber nicht langweilig, du bist schon wieder viel unterwegs gewesen, ne?
Ja, mir war überhaupt nicht langweilig. Ich sehne mich jetzt nach einem etwas entspannteren Juli, weil irgendwie doch die letzte Zeit doch einfach viel los war. Ist ja auch schön, will ich mich nicht beklagen, aber irgendwie die Zeit rast und manchmal hat man das Gefühl, es ist wieder eine Woche rum und das vergeht gerade so schnell. Ich hatte gestern einen auch sehr schönen Tag, der so ein bisschen unter dem Stern stand, Back to the Roots, würde ich mal sagen, denn ich war gestern eingeladen an einer Grundschule hier in der Gegend, und zwar in Kelheim, das ist sozusagen vor den Toren Regensburgs, in einer Grundschule eingeladen. Die hatten einen Schulsporttag, der unter dem Motto oder unter dem Thema Laufen stand, und eine der Lehrerinnen ist eine sehr, sehr gute Freundin von Barbara, und deswegen kam da irgendwo schon vor einigen Wochen mal die Anfrage, ob ich da nicht so ein bisschen als, ja, wie soll man sagen, Stargast klingt ja ganz komisch, aber also irgendwie so als Special Guest da irgendwie sein kann und mit den Kids so ein bisschen Warm-up macht und halt, klar, die ist ein bisschen auflockert, ein bisschen motiviert und so, und habe ich natürlich zugesagt, weil, ja, das sind die Kids, die wir mit generell Bewegung und Sport, der Laufen vielleicht noch in Verbindung bringen möchten. Dann muss man vielleicht auch sagen, dass diese Schule, wo ich war, jetzt, naja, also sozialer Brennpunkt ist der falsche Ausdruck, weil wir sind jetzt nicht in Berlin-Neukölln, aber sagen wir mal, durchaus ein Einzugsgebiet hat, so würde ich sagen, wo durchaus auch Kids aus nicht ganz so starken sozialen Schichten dort sind. Und das hat mich dann gleich natürlich doppelt gereizt, einfach das mal zu sehen. Und ich fand's richtig cool. Mir hat's richtig viel Spaß gemacht. Die waren alle richtig motiviert. Hatte ich wirklich nicht erwartet. Ich habe eher vielleicht ein bisschen das Gegenteil erwartet, weil man ja manchmal denkt, Laufen, ach, weiß nicht, finden das Kids noch cool? Ist das irgendwie, finde ich es langweilig und so? Aber es war wirklich das Gegenteil. Es war kein Stadion, sondern es war halt wirklich, wie es halt so ist, oft so ein bisschen Sportplatz. Du hast eigentlich auf einer Seite so ein Sprintgeraden-Ding gehabt, ein bisschen Wiese. Und dann haben aber die Lehrerinnen und Lehrer dann eigentlich einen ganz coolen spielerische Runde abgesteckt. So ein bisschen Slalom über Bananenkisten, ein bisschen über so kleine Hürdenrennen und halt so ein bisschen spielerisch. Und das Ziel war ja auch nicht, wer rennt wie die meisten Runden, sondern am Ende war das Ziel eigentlich, 15 Minuten am Stück bewegen, idealerweise laufen oder mit so wenig Pausen, Gehpausen wie möglich. Und die waren hyped, die Kids, ey. Also die waren, ein Teil der Klasse hat halt immer quasi, es waren dann halt alle Dritten und Vierten und dann nach alle Zweiten und Ersten zusammen. Und jeweils die Hälfte war anfeuern und die andere Hälfte war am Laufen. Und ich war eigentlich immer am Laufen und bin mit den Kids da gerannt. Und ey, da gab's welche, die waren 1, 2, 3, vor allem der eine, ich sag jetzt natürlich keinen Namen und gar nichts, aber die haben mich beeindruckt, weil der eine Junge, der war wirklich, der war schon sehr, für sein Alter sehr, sehr, sehr stark übergewichtig. Aber der hat ein richtig cooles Mindset gehabt. Und ich habe mich halt mit dem unterhalten, bin mit dem echt viele Runden zusammen gelaufen. Und der hat gesagt, nee, sein Ziel ist, er will, also 15 Minuten will er auf jeden Fall machen, weil sie haben scheinbar einmal in der Schule das vor einer Woche schon getestet, so ein bisschen mal, damit die einfach so wissen, was kommt auf sie zu und so ein Feeling bekommen, dass man sich halt auch richtig einteilt, weil da gab es natürlich so Spezialisten, die sprinten halt die erste Runde volle Lotte und dann war aber halt auch Schicht im Schacht. Und der war sich natürlich seiner Situation bewusst so, dass er gesagt hat, ja, ich bin ja nicht sportlich und so und ich wiege ja ein bisschen mehr und so, und ich will das schaffen so. Und er hat scheinbar bei diesem Test 18 Minuten geschafft, konnte ich natürlich jetzt nicht überprüfen, weil ich nicht da war. Und der hat mir dann relativ schnell gesagt, Ich will die halbe Stunde packen, weil die Dritten und Vierten, die hätten die Option gehabt, wenn sie noch gekonnt hätten, dass sie einfach nochmal 15 Minuten weiterlaufen dürfen. Und der hat das echt durchgezogen. Und der war schon körperlich gut gefordert und angestrengt. Und klar, jetzt ist auch Sommer, war zwar bedeckt, aber trotzdem natürlich warm. Und der hat mich echt beeindruckt, weil er auch gesagt hat, ja, ich muss einfach hier in Bewegung bleiben. Und ich glaube, eine Trinkpause hat er mal gemacht. Einmal habe ich mir die Flasche geholt, wo ich gefragt habe, wo ist denn deine Flasche? Ich hole die dir und dann kannst du unterwegs, läufst du weiter und dann machen wir das. Und das war echt cool. Es war ein sehr, sehr schöner Vormittag und die waren alle sehr begeistert und auch sehr herzlich. Die wollten mich ja gar nicht gehen lassen. Die haben schon gefragt, ich muss ihnen jetzt schon versprechen, dass ich nächstes Jahr wieder da bin. Ich sagte, lernt das mit eurer Lehrerin und meldet euch frühzeitig. Ich sage jetzt mal nicht nein, aber ich weiß ja nicht, wann das immer ist. Das war ein sehr, sehr schöner Vormittag. Wie gesagt, mal ein ganz anderes Event, was ich natürlich sehr gerne gemacht habe. Und heute war...
Aber lass mich da noch kurz einhaken.
Klar.
Also erstmal zeigt das ja, dass die Lehrer das jetzt nicht nur, ja, das machen wir jetzt mal, sondern ist erstens vorbereitet.
Ja,
haben dann das sich wirklich was bei gedacht bei so einem Parcours.
Eine Soundanlage organisiert.
Das ist ja, genauso also, muss ja eine spielerische Heranführung sein, dass man nicht einfach stumpf rumläuft.
Richtig.
Ja, wen soll das triggern?
Richtig.
Plus schon mal heranführen, ne, dass man schon mal sagt, so, okay, lass uns mal gucken.
Haben Eltern animiert, dort zu kommen, um vielleicht auch anzufeuern oder mit den Kids ein bisschen zu laufen. Ich habe den Eindruck, ja, bei manchen Kindern, also vielleicht überinterpretiere ich auch Dinge, aber ich habe bei manchen Kindern wirklich den Eindruck gehabt, dass es für die halt, also das ganz normal natürlich, aber für die ganz besonders war, dass dann vielleicht die Eltern da waren. Die wären vielleicht sonst nicht da gewesen, aber die wurden natürlich im Vorfeld, glaube ich, aktiv angesprochen von den Lehrerinnen und Lehrern, so, hey, das ist wichtig, das ist für eure Kids wichtig, das ist mal eine neue, ich sage jetzt mal Challenge oder wie auch immer und für die war das was ganz Besonderes. Oder auch wenn ich als für sie natürlich jemand Fremdes, klar, dann wurde ihnen wahrscheinlich vorher gesagt, dass es mal ein krasser Sportler gewesen oder keine Ahnung, die waren bei Olympia. Wenn du dann mit denen mal gerannt bist, abwechselnd mit verschiedenen Kids so eine Runde und die haben gesagt, hey, das sieht voll gut aus, voll locker aus, so ein Strahlen im Gesicht, das ist halt schon, das ist schon cool auf jeden Fall, ja.
Also deshalb, ich wehre mich ja auch immer gegen diese Pauschalierung, so, ja, die sitzen ja immer nur noch vor der Kiste und so. Man muss, glaube ich, einfach Anreize schaffen.
Ja.
Ja, Bewegungs- und Erlebnisanreize und das ist immer noch schlecht ersetzbar, ja.
Ja.
Und dann, klar, da gehört ein Engagement von Lehrerinnen und Lehrern dazu. Ja, aber ich habe letzte Woche noch irgendwo diskutiert, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Weißt du, viel mehr von euch, also ja, erfolgreichen Leistungssportlern, ja, müssen halt in sowas eingebunden sein, ja. Das klar, in Unternehmen oder so greift das jetzt schon so ein bisschen stärker, ja, dass da halt solche Erfolgsgeschichten, ja, sicher auch mit Fokussierung und Ausdauer und Rückschlägen umgehen und so weiter. Aber Kinder und Jugendliche, ja, motivieren, dahingehen, ja, die Leute einfach mal auf eine Schiene stellen und was du beschreibst, ich meine, mehr kannst du ja nicht haben, als dass du auf einen Jungen triffst, der für sich reflektiert hat, nee, ich muss was machen und ich habe mir da ein Ziel gesetzt und ich verfolge das Ziel und der schafft es dann. Also ich meine, da gehst du ja selber beseelt nach Hause, ist doch klar.
100%. Also es waren alle Kinder, die haben es geschafft und gerade ich vor allem den Lehrerinnen und Lehrern an, die dieses Konzept erdacht haben, beziehungsweise irgendwie sich so das...
Also kreidest du den nicht an, sondern du schreibst es ihnen gut.
Ja, so rum ist es richtig. ja, das wollte ich sagen, dass sie es geschafft haben, dass es eben nicht den klassischen Wettbewerbscharakter hat. Es gibt den Besten und es gibt den Schlechtesten, sondern es war für alle eher ein Teamding. Die haben sich untereinander angefeuert. Auch wenn zum Beispiel jemand, der relativ schnell war, weil er Fußball spielt, eben den Jungen, mit dem ich dann zum Beispiel anfangs viel gelaufen bin, die haben den immer angefeuert, wenn sie ihn überrundet haben. Ey, super, ich sage jetzt keinen Namen, wie gesagt, aber das machst du klasse, zieh durch und so. Die haben sich gegenseitig angefeuert von außen, aber auch während des Laufens. Und es war irgendwie dadurch so ein Teamgefühl. Und jeder war irgendwie happy für sich, aber auch für die anderen, wer zum Beispiel diese 15 Minuten oder sogar 30 Minuten geschafft hat. Und es sind alle Kids, da gab es kein einziges weinendes Kind, sondern alle Kids sind danach, weil klar, die dritten, vierten mussten dann nochmal in Unterricht und die ersten, zweiten, die dann danach kamen, die waren danach dann eben, was weiß ich, 5-6 Stunden, glaube ich, ausgefallen. Die waren alle glücklich, alle beseelt, alle happy und das ist ja das Schönste, dass Kids dann vielleicht mit einem wirklich guten Gefühl, auch wenn es für sie vielleicht eine neuartige Sporterfahrung war, weil da gab es viele, die sind bestimmt davor noch nie wirklich jetzt mit längerem Laufen in Kontakt gekommen, weil es vielleicht in der Familie nicht so vorgelebt wird oder was auch immer, für Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Also die waren alle hat ihnen, glaube ich, allen echt viel gegeben und das war echt schön.
Ja, vor allem eine halbe Stunde laufen ist schon nicht ohne. Ne? Ja, in dem Alter ist das schon nicht ohne. Das ist schon, ne?
Fand ich auch.
Ja, wir werden ja viele Motive, die du jetzt gerade angesprochen hast, gleich noch in unserem Talk mit unserem Gast heute, und da sind wir wirklich super happy, dass das geklappt hat, noch vor den Deutschen Meisterschaften, noch wiederfinden. Ne? Teamgeist werden wir wiederfinden. sehr schnell anfangen loszulaufen und so schnell weiterlaufen, ja, sich selber motivieren, ja, und so weiter. Wir kriegen das gleich. Und das ist ja das Schöne, die Motivlagen werden ja selbst in Richtung einer Weltklasse dann gar nicht so viel anders.
Das stimmt, ne? Absolut.
Also natürlich auf einem anderen, ganz anderen Level, klar, ja. Aber das Grundmindset, das wird ja da angelegt. Das wird ja bei Kindern und Jugendlichen angelegt. Ja? Und entweder das hast du, das lernst du ja nicht mit 20 oder mit 18.
Also selten.
Das, ja. Ja, das lernst du weiter vorher. Ja.
Nee, das war auf jeden Fall ein schöner Wochenstart. Und heute war ich, deswegen nehmen wir heute sehr spät abends auf und bin sehr froh, dass unser Gast sehr flexibel war, was meinen Tagesablauf sozusagen anbelangt, weil ich auch erst vor 2,5 Stunden zurückgekommen bin. Dann konnte ich zumindest mal noch was essen, bevor wir jetzt hier die Aufnahmen gestartet haben. Ich war noch mal in Herzogenaurach. Da will ich jetzt nicht zu viel sagen, was wir gemacht haben, aber ich breche es kurz runter. Ich habe heute nach fast 11 Jahren Adidas Zugehörigkeit, so würde ich es nennen, ja, als Athlet und jetzt als was auch immer meine Rolle jetzt ist, Markenbotschafter, keine Ahnung, habe ich das Privileg bekommen, dass ich eine Führung bekomme im Adidas-Archiv, ja, das ist so ein sagenumwobener Ort in den Katakomben des Headquarters und da schlummern halt wirklich wahnsinnig viele Schätze und zwar von, Ralf, du kennst ihn natürlich, weil wir haben zusammen mit ihm ja schon den Live-Podcast bei Joost gemacht, Udo Müller hat mich da eingeladen als Leiter des Archivs. Und da haben wir er und sein Team sich sehr viel Mühe gegeben und hatten da ganz tollen Vormittag. Das Nonplusultra am Ende noch, neben ganz vielen Unikarten, die ich in der Hand gehalten habe. Teilweise ein Spike, ich glaube einer der ersten Spikes überhaupt aus dem Hause Dassler, war knappe 100 Jahre alt. Also das war wirklich, das wie den weißen Handschuhen, du weißt schon, also in einem perfekt temperierten Raum, ich glaube 18 Grad und 55% Luftfeuchtigkeit, dass eben solche alten Produkte eben hoffentlich über alle Ewigkeit erhalten bleiben. Und genau, zum Ende durfte ich tatsächlich mein letztes paar Wettkampfschuhe sozusagen von meinem letzten Rennen in Berlin Anfang des Jahres durfte ich dort abgeben, signieren und dann dort lassen. Und das wird jetzt neben den Schuhen von Heile oder den Schimetto wird das da auch aufbewahrt. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, wie ich zu dieser Ehre komme, weil ich bin ein sehr kleines Licht verglichen zu diesen ganzen anderen Sportgrößen, die da unten aufbewahrt werden. Aber hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und habe ich auch sehr gerne natürlich gemacht, genau, durfte mich dann auch in einem sehr, wie soll ich sagen, berühmten Gästebuch noch verewigen. Zwei Seiten vor mir war Jürgen Klopp erst drin, habe ich gesehen, der war nämlich letzte Woche oder vor 2-3 Tagen, glaube ich, da.
Ja, wer ist das?
Ja, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, warum dürfte der sich da eintragen, verstehe ich gar nicht.
Dachte, darf also sich bei nur, dir verstehe ich es, aber Klopp.
Darf man sich nur eintragen, dachte ich, wenn man da auch was abgibt, aber ich glaube nicht, dass es von dem da was aufgebracht. Nein, Spaß. Also ja, das ist natürlich, die haben da Bücher von allen möglichen, die das mal besichtigt haben und besichtigen durften. Ja. Und ja, war auch heute ein wunderschöner Tag.
Zwei besondere Tage, ne?
Ja.
Ja. Ja. Du, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit.
Genau,
ja,
wir müssen noch kurz unseren Werbeblock reinhauen, ne?
Ah ja, genau. Ne?
Sonst,
was ist es? Völlig überraschend?
Ich wollte gerade sagen, unser langjähriger Partner und auch hier noch einmal mehr, ihr habt viel positives Feedback uns gegenüber, zumindest mir gegenüber geäußert, auch zu dem Thema der Charity-Staffel, was ich auch nochmal betonen muss. Ich fand das wirklich eine geile Chance, nicht nur für uns, die das damals machen durften, sondern auch erstmal, findet mal eine Marke, die so sagt, hey, ich finde Triathlon geil und ich finde es cool, wenn es drei Verrückte gibt, die sich mit mehr oder auch weniger Training dahinstellen und das machen und wir spenden aber auch noch 10.000 Euro für eine gute Sache. Das ist ja auch in der heutigen Zeit immer noch was Besonderes und dementsprechend, Ralf, du sagst es schon, freuen wir uns einmal mehr, dass diese Folge heute natürlich von AG1 gesponsert ist, die ja.
Und ohne die hätte ich das Wochenende schlechter überlebt, das kannst du wohl glauben. Ja, also, weil das sind so klassische Tage, ja.
Oh.
Da versuchst du überhaupt halbwegs irgendwas zu essen, mit der Betonung auf irgendwas.
Ja.
Und bist dann echt froh, dass du dir nochmal zwischendurch zweimal den grünen Drink als Rettung morgens und abends geben kannst. Also ganz früh morgens und ganz spät abends. Ja.
Ja, absolut. Also das sind die Tage, wo man es halt nicht so gut schafft, über die normale Ernährung das reinzubekommen, was der Körper braucht, gerade wenn man so unter Spannung steht und natürlich viel Stress hat. Und deswegen ist natürlich AG1 eine perfekte Lösung, das eben abzudecken mit einem easy, also ja, sehr leicht anzurührenden Drink. Und da ist natürlich zum Beispiel gerade, was so Erholung und geistige Fitness und Immunsystem anbelangt, viele wichtige Inhaltsstoffe wie Vitamin B1, B6, Biotin, Vitamin B2 und dann natürlich auch sowas wie Selen, Zink, Vitamin C. Einfach wichtige Inhaltsstoffe, um gesund und leistungsfähig zu bleiben. Und ihr wisst es, über unseren besonderen Deal habt ihr halt die Möglichkeit, nicht nur eure Monatspackung AG1 zu bekommen, sondern eben auch die 5 praktischen Travel Packs, den Shaker und die Aufbewahrungsdose und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 gibt's auch noch on top. Und das Ganze findet ihr unter dem Link drinkag1.com/bestzeit oder natürlich auch verlinkt in unseren Shownotes. Also schaut euch das gerne an und tut euch was Gutes.
Und dann kommen wir zu unserem Gast heute. Ja, ich sag mal, eine Weltklasse-Athletin, die noch nicht so im Fokus steht in der deutschen Öffentlichkeit. Ja, und wenn wir ehrlich sind, das ein oder andere, was wir gleich besprechen werden, haben wir so auch noch nicht gewusst von ihr. Ja, Maite Kohlberg, Halbfinale Weltmeisterschaften 800 Meter, da musst du erstmal hinkommen. Das ist ein ganz harter Wettbewerb. Was sie antreibt, wie erfolgreich sie schon ist und noch werden will, was sie sonst so macht, wo sie lebt und warum meine Heimat mit unserem heutigen Gastauftritt von ihr zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt.
So, und da ist sie auch schon. Maite, herzlich willkommen in unserer beschaulichen Podcast-Runde. Es freut uns sehr, dass du wie die allermeisten unserer Gäste ein hohes Maß an Spontanität mitbringst und einfach gesagt hast, ja klar, kein Problem, baue ich heute Abend noch ein. Wie geht's dir und wahrscheinlich kommst du direkt vom Training oder wo kommst du gerade her?
Ja, also hallo erstmal und danke schön für die Einladung. Und ja, ich komme tatsächlich vor einer Stunde frisch aus dem Stadion, aus der Dusche. Aber ich freue mich jetzt heute Abend hier zu sein und bin gespannt, was wir so zu plaudern haben.
Also naheliegend ist ja erstmal Deutsche Meisterschaften diese Woche, logischerweise. Ja, ist ja auch ein sehr schöner Anlass, um dich unserer Community mal ein bisschen näher zu bringen. Weil ich habe in der Ankündigung schon gesagt, du bist vielleicht die unbekannteste Weltklasse-Athletin im Laufbereich, die wir in Deutschland haben. Siehst du dich auch ein bisschen so?
Also den Titel hatte ich jetzt noch nicht, aber ich glaube, dadurch, dass ich vielleicht erst seit einem Jahr so richtig bei einer EM oder WM, also international dabei war und davor vielleicht nur im Jugendbereich, könnte es schon vielleicht hinhauen. Aber so habe ich so wurde ich noch nie bezeichnet, also habe ich es noch nie gehört. Ja.
Aber ich hoffe, du nimmst es nicht als Beschimpfung.
Nee. Also, nein, ist also nur ganz witzig zu hören.
Ja, absolut, ja. Weil man muss natürlich vielleicht für diejenigen zu Hause, die gerade hier zuhören, kurz mal ein bisschen einordnen. Du hast gesagt, du bist primär natürlich in den U-Bereichen natürlich schon für Deutschland aktiv gewesen. Das wird jetzt sicherlich auch vermehrt im aktiven Bereich der Fall sein, denn du bist ja auch, du hast gesagt, ja erst seit letztem Jahr so ein bisschen, aber du bist ja auch schon 2021, meine ich, eine 1,59 gelaufen. Da muss man jetzt sagen, also unter 2 Minuten auf 800 Meter, Leute, das ist im Frauenbereich, wie Ralf schon sagt, Weltklasse auf jeden Fall. Und da kommt ja noch dazu, dass du ja noch relativ jung bist, so kann man das ja, glaube ich, sagen. letztes Jahr im U23-Bereich gewesen, oder? Wahrscheinlich dieses Jahr entweder schon 23 geworden oder...
Ich werde 24 dieses Jahr.
Also 24, okay. Das ist ja quasi uralt schon.
Ja. Mittlerweile, wenn man sich so die Weltelite anguckt, dann ist es schon...
Nein. Ja. Also das ist schon, also auf jeden Fall ein Alter, wo man, glaube ich, noch, das sag ich jetzt als jemand, der jetzt gerade erst seine Karriere beendet hat, sehr viel noch vor sich hat und gerade auch natürlich im deutschen Mittelstreckenbereich auf jeden Fall dafür frischen Wind sorgt. Wenn Ralf jetzt hier, da knüpfe ich natürlich gerne an, schon hier reingeschmissen hat, dass natürlich am Wochenende deutsche Meisterschaften sind, was natürlich eines der großen Highlights logischerweise immer im Leichtathletik-Kalender ist. Ich überlege gerade, was hätte ich früher gemacht? Na, Dienstag ist heute. Wird vielleicht schon Abschluss einer gewesen sein oder ist die erst morgen?
Nee, also ich habe heute nochmal ein paar schnelle Läufe gemacht, aber so die richtige nochmal Abschlusseinheit quasi habe ich am Samstag gemacht, genau. Und okay, dementsprechend okay. Heute nochmal ein paar lockere Läufe im Race Pace und dann geht's jetzt, also die Form ist hoffentlich da, Arbeit ist getan und dann mal sehen, was geht.
Nimm unsere Community mal mit. Also du bist ja jetzt eine klassische Mittelstreckenläuferin, aber bei 800 Meter, das ist natürlich schon richtig Speed, ja. Also ihr macht ja auch richtiges Sprinttraining, weil sonst kommst du nicht da an, wo du ankommen möchtest, in und unter 2 Minuten Tempo. Was ist dann so ein Abschlusstraining? Was machst du da und was machst du drumherum noch?
Also jetzt zum Beispiel heute?
Zum Beispiel heute und auch den Samstag, der würde mich schon noch interessieren, ja?
Der würde mich schon noch interessieren, wenn du es denn teilen möchtest. Genau.
Ja, nee, gerne. Also heute habe ich einfach nochmal eine 300, eine 200 und eine 150 gemacht, also schon nochmal ein bisschen Speed. Und ja, einfach so ein Race-Pace 43, 28 und dann nochmal irgendwie eine 20 drauf, also mit noch mit relativ wenig Pause. Also 20 Sekunden. Und am Samstag war es nochmal ein bisschen härter. Da habe ich dann eine 600 gemacht, aber im Tempowechsel. Also manchmal gibt es ja auch im 800-Meter-Lauf taktische Rennen, wo man dann halt mal so ein bisschen Tempowechsel reinbringen muss. Und dann haben wir versucht, das nochmal so ein bisschen simulieren. Genau, und dann auch nur noch eine 300 und eine 200 hinterher. Und da auch so circa zwischen der 600 und der 300 15 Minuten Pause und also schon fast eine Sprinterpause. Und dann zwischen.
Ja, Hammer. Also fühle ich und feiere ich total. Also das liegt bei mir natürlich schon ganz lange zurück, dass ich solche kurzen Sachen gemacht habe. Aber Leute, ich weiß, viele von euch laufen jetzt wahrscheinlich eher Marathon, die hier gerade zuhören. Und da ist das Training bei uns ja immer ein bisschen anders gewesen, ja auch bei mir in den letzten Jahren. Ja, aber so habe ich ja auch mal angefangen beim VfL Sindelfingen früher irgendwie vor gefühlt 1000 Jahren. Man hat ja mal angefangen mit sehr kurzen Strecken und ich erinnere mich auch noch, es war schon irgendwie auch geil, wenn man wusste, es ist irgendwie eine Trainingseinheit im Stadion. Es ist schon so Hochsommer mitten in der Saison und man hat so drei Läufe. Und zwischen den drei Läufen hast du gefühlt so 10 bis 15 Minuten Pause. Du wusstest zwar, die Läufe werden richtig intensiv werden, aber irgendwie war es auch sehr, sehr geil, weil jetzt werden sich wahrscheinlich manche zu Hause fragen, ja, warum 15 Minuten Pause? Ich kenne das nicht, ich mache vielleicht 8 mal 1000 und ich mache da irgendwie so 2 Minuten. Genau, aber das ist natürlich auch einfach auf einem ganz anderen Intensitätslevel, das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, du bist das jetzt sicherlich gewohnt, auch jetzt zu dem Zeitpunkt der Saison, aber so ein bisschen der Übelkeitsfaktor wird da vielleicht schon auch noch mit reinspielen. Zumindest kenne ich es von früher noch, dass mir dann schon manchmal auch ein bisschen schlecht geworden ist.
Auf jeden Fall. Ja, also es sind schon Einheiten, die, also es ist so eine kleine Hassliebe. Also ich weiß, boah, es kann richtig geil werden und danach weiß ich auch, ich freue mich, wenn es richtig gut war, aber währenddessen oder der Moment davor ist eigentlich immer das Schlimmste, wenn du dich warm machst und denkst, okay, gleich kommt der Laktatschuss und du denkst währenddessen, oh Gott, wofür mache ich das eigentlich? Aber dann, wie gesagt, wenn man dann halt im Ziel ist, nach der letzten Wiederholung und alles gut war und das Wetter war gut und hat es vielleicht noch einen nice Support drumherum mit Leuten, die dich angefeuert haben, der Coach war da, dann weißt du, okay, jetzt bist du einen Schritt weiter Richtung Ziel und das ist dann schon immer ein sehr cooles Gefühl.
Ja. Okay, dann erzähle ich jetzt an der Stelle, wie mir eingefallen ist, dass du ein super Gast bist für uns heute. Ich weiß nicht, ob dir dein Coach das erzählt hat. Also jedenfalls stand ich an der Sporthochschule auf dem Parkplatz, weil meine Kleine halt da schwimmt und ich wollte sowieso noch auf den Platz, also auf den Leichtathletikplatz gehen, der ja direkt nebendran ist. Und dann hielt neben uns ein Mann mit einem Fahrrad und baute das Fahrrad wieder so auf sein Auto drauf und hatte einen Trainingsanzug mit der Aufschrift LG Dorsten. Das ist nun meine Heimatstadt, ja. Wobei ich nicht bei der LG Dorsten war, sondern bei dem kleinen anderen Verein in der Stadt, ist aber unwichtig. Und ich wusste schon, ja, aber meine Frau kannte ihn nicht und hat dann gesagt, guck mal, der ist auch von der LG Dorsten, ne, hallo. Ja, und dann, ja, ich hab sie schon erkannt und so und sieht sie mich halt erst so, aber ich wollte sie jetzt nicht so anquatschen und so. Ich sage, nee, alles gut, wir haben sie ja angequatscht, ne. Also jedenfalls haben wir deinen Trainer getroffen, ja, und ich bin ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass er dein Trainer ist.
Ach echt?
Nee.
Krass, ja.
Nee, ich wusste es wirklich nicht, weil die Familie Dietz ist natürlich in Dorsten, in Läuferkreisen insgesamt natürlich ein Begriff. Sein Sohn ist ja jetzt noch ein sehr, sehr guter Halbmarathon Läufer und natürlich bei uns, also jetzt in dem kleinen Kosmos unserer Kreis- oder Westfalenmeisterschaften, da ist natürlich die ganze Familie bekannt, weil das ja doch über mehrere Generationen geht, ja. Aber ich wusste nicht, dass er dein Trainer ist. Ja, und dann habe ich gedacht, Moment.
Super witzig. Ja. Super witzig erstmal. Ich glaube, ich hätte es gar nicht erfahren, wenn du mir nicht geschrieben hättest.
Ja, okay.
Du hast mir nicht erzählt. Aber er ist dann auch immer ein bisschen zurückhaltend. Aber als ich ihn darauf angesprochen habe, dann hat er dann auch erzählt, ja, witzig, dass man sich da auf dem Parkplatz an der Spur einfach mal trifft. Wir kamen da gerade von einem TDL wieder, wo er mich begleitet hat. Das ist eine meiner Einheiten, die ich gar nicht mag. Also so Schwellentraining, das ist dann schon immer gefühlt Marathon für mich. Aber ja, genau, also super witzige Situation einfach.
Ja, total. Zumal du ja dann offensichtlich diese Läufe da im Stadtwald machst, also unweit der Sporthochschule, aber ja auch mehr oder weniger noch mitten in der Stadt. Ja, das ist ja jetzt nicht irgendwie weit draußen oder sowas. Also Leute, ihr müsst euch das vorstellen. Ich stelle immer wieder fest, dass das Leute, die nach Köln kommen, überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass man in Köln im Prinzip ganz okay laufen kann. Da sowieso, weil man von der Sporthochschule aus entweder da in den Tierpark, also Richtung Tierpark laufen kann oder noch viel weiter. Das habe ich ja mal erzählt oder schon mehrfach erzählt, wie ich mich da das erste Mal verlaufen habe, als ich da war, an der alten Regatta-Strecke entlang. Da kann man sehr schön laufen. Man kann im Prinzip sogar diesen grünen Gürtel einmal um die ganze Stadt rumlaufen. Also das ist aber sehr weit. Ne? Also das ist ja, eher das der Long Run für die Marathonis oder die Triathleten oder sowas. Ja.
Ja, nee, ist schon sehr, sehr schön. Gerade auch in der Sportschule. Die ganze Anlage da gibt es ja fast alles. Wäre noch cool, wenn es vielleicht so eine Leichtathletikhalle gäbe, aber sonst gibt es da halt einfach wirklich alles, was das Herz begehrt.
Gut, okay. Die hast du natürlich jetzt nicht mehr erlebt, weil du relativ jung noch an der Sportschule bist. Tatsächlich wird die gerade neu gebaut. Ja, also es gab sehr lange eine Leichtathletikhalle, allerdings ohne eine Rundbahn. Sondern nur mit einem langen Schlauch. Ja. Und jetzt steht, das ist sehr schräg für Menschen, die sonst so auf einen Leichtathletikplatz kommen, auf dem Leichtathletikplatz steht das sieht aus wie eine Schützenfesthalle, so halb auf die eine Kurve drauf gebaut, damit man im Prinzip auch bei schlechtem Wetter oder im Winter da Leichtathletik betreiben kann.
Ja, also das ist wirklich, Entschuldigung, was ich jetzt sagen muss, das ist wirklich eine der größten Frechheiten, weil für die Läufer, die da jetzt, also ich bin ja nicht die einzige Mittelstrecklerin oder Langläuferin oder was auch immer, die halt da ihre Runden oder ihre 400 Meter Wiederholungen machen will. Und da steht da einfach von Bahn 1 bis Bahn 4, also zwischen an einer Kurve, steht da halt so ein Riesenzelt. Man sieht gar nichts mehr, man kann keine 400 Meter auf Bahn 1 mehr laufen. Und es ist wirklich, also ich habe mit allen, denen ich spreche, ist wirklich, jeder regt sich darüber auf. Und es ist gut, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen Gehör bekomme hier in diesem Podcast.
Das ist ja total krass. Ich habe das noch nie gehört, dass sowas gemacht wurde. Ich kenne halt das Szenario, entweder du hast eine Halle, so wie beim VfL Sindelfingen, oder anderen Vereinen, die eine haben, oder du hast halt keine Halle. Ja, dann warst du halt im Zweifelsfall im Winter auch draußen und vielleicht in einer Mehrzweckhalle noch für, was weiß ich, Nachbereitung oder keine Ahnung. Aber dass man in ein Stadion quasi so eine Art Zelt einfach so, also das Konstrukt ist mir jetzt auf jeden Fall auch neu, kenne ich nicht. Vielleicht hat das auch, weiß nicht, ist Raritätencharakter in Deutschland, aber interessant, ja.
An sich ja auch eine gute Idee, wenn man halt, also im Eignungstest muss man ja auch weit springen oder irgendwas, und dass man da halt irgendwas hat, wo man bei Schnee sich reinretten kann. Aber man muss es nicht auf Bahn 1 bis 3 in der Kurve stellen, dass man da also gar nicht mehr laufen kann. Dann hatte ich mir, also das ist schon ein bisschen eine Fehlkonstruktion.
Also ich sehe schon, ihr kennt die Geschichte der Sporthochschule nicht so intensiv, was die Leichtathletik angeht, ja. Es ist ja die Vorzeige Ausbildungsstätte des deutschen Sports, ja, also für Diplom-Sportlehrer und dann halt weitergehend, wenn man will, in Richtung Trainerakademie, die direkt nebenan ist, in Richtung A-Trainer, Diplom-Trainer. Also da wird die Crème de la Crème der deutschen Trainerschaft ausgebildet.
Immer noch, oder?
Immer noch.
Also es ist schon immer noch.
Ja. Ne? Und in meiner gesamten Studienzeit gab es noch nicht mal eine Rundbahn an der deutschen Sporthochschule in Köln.
Okay.
Also noch nicht mal eine Aschenbahn.
Das wäre jetzt mein nächstes Mal gewesen. Reden wir von Tatern oder Asche, aber es gab gar nichts.
Also weder
das eine noch
das andere. In der Zeit, als ich da war, gab es halt nur diese Halle. Ja, und wir als Leichtathleten kennen das, aber für euch da draußen ist das wahrscheinlich ganz schräg. Also es gibt halt unterschiedliche Leichtathletikhallen, natürlich die, wo Rundbahnen drin sind, aber es gibt eben auch solche Schläuche, wo im Prinzip nur eine lange Gerade drin ist und daneben dann ein immer, wie auch immer geartetes, etwas größeres Feld, wo man zum Beispiel dann Kugelstoßen, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung oder sowas machen kann, je nach Ausstattung unterschiedlich groß. Ja, das kennen wir alle, krass, weil irgendwer hat da irgendwann mal mit Jugendleichtathletik in solchen Sachen angefangen, ja, mit irgendwelchen kleinen Wettkämpfen. Aber so eine Rundbahn, die man ja vielleicht dann auch mal braucht, und es war natürlich in der Schwerpunktausbildung Leichtathletik, musst du einen Zehnkampf machen, respektive einen Siebenkampf. Mhm. Dazu mussten wir auf die ASV-Anlage gehen, das hat dann die Deutsche Sporthochschule angemietet dafür.
Ach, krass.
Ich wollte gerade fragen, ob es da dann den ASV gab, es dann wahrscheinlich auch
den schon. Den gab es schon, also ja. Das ist aber ein privater Platz. Das ist noch nicht mal eine städtische Anlage. Ja.
Ja, das weiß ich aus Corona-Zeiten noch. Da konnte man nie drauf.
Da durfte man nie drauf.
Ja. Hattest du das natürlich sogar mal erzählt, Ralf, hier im Podcast, dass es da irgendwie, wolltest du oder irgendjemand wollte doch auf den ASV-Platz und dann ging das irgendwie
ja, nicht mit dem Hausmeister. Ja, das habe ich mal hier erzählt, ja. Da habe ich ja, einen Athleten auf einen Halbmarathon vorbereitet und dann habe ich den zum ersten Mal getroffen und wenn ich jemanden zum ersten Mal treffe, dann gucke ich mir ganz gerne an, wie der läuft. Ja, und wollte dann halt ein paar Läufe mit ihm machen. Morgens niemand auf diesem Platz. Ja, in Worten null. Ja.
Hättest du es niemand behindert?
Ja, wir haben jetzt nicht direkt.
Niemand
angesteckt.
Weder das eine noch das andere. Das war, so, glaube ich, sogar vor Corona noch. Jedenfalls kam dann sofort der Hausmeister und der hat dann auch direkt den Geschäftsführer gerufen. Ja, dann kam zum Glück Joscha Hartmann, der auch immer noch relativ viel da auf der Bahn trainiert, also auch relativ viel alleine dort trainiert. Beste deutsche 200-Meter-Läufer. Und dann konnte ich denen ein Gespräch verwickeln und dann löste sich das so ein bisschen auf. Dann sind wir aber gegangen. Also sind wir in den Wald gegangen, was ja auch sehr schön ist, was ja auch in Ordnung ist.
Ja. Aber jetzt zur Sporthochschule. Die Anlage ist tendenziell öffentlich, weil jetzt kommt mein eigentlicher Bogen nochmal zu Maitje. Du bist ja, du startest für einen kleinen Verein. Ich glaube, es ist dein Heimatverein oder Ursprungsverein. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie das so ist. In Regensburg gibt es natürlich hier zum Beispiel öffentliche Plätze, da kannst du drauf. Gibt aber auch Plätze, Uni ist so ein Thema. Also wenn du nicht Student bist und Sportausweis hast, dann bist du da jetzt auch nicht unbedingt gern gesehen, ganz im Gegenteil. Also ist dann die Sporthochschule so eine Art OSP-Anlage, wo man drauf kann ab einem gewissen Kader? Oder wie läuft das? Weil du startest auch für den LG-Kreis Ahrweiler. Ich weiß jetzt nicht, ob die einen Special Deal mit der Sporthochschule haben, dass du dann da drauf darfst oder wie das funktioniert. Aber das würde mich interessieren.
Nee, einen Special Deal gibt es leider nicht. Tatsächlich,
du bist auch nur geduldet.
Ich bin auch nur geduldet, weil ich Bundeskader bin. Okay. War ich aber auch mal zwischenzeitlich nicht. Und dann war es auch schon schwierig, da reinzukommen. Aber dann war ich ja Studentin. Und Studenten dürfen da halt auch frei drin trainieren. Aber in Corona-Zeiten durften weder die Studenten rein und Kaderathleten halt nur angemeldet. Und dann durfte ich halt gar nicht rein. Weil in Corona-Zeiten war ich halt ein Jahr lang nicht im Kader. Genau, und dann dachte ich mir auch so, ja Leute, das Stadion ist komplett leer. Also beim ASV dieselbe Geschichte. Wurde ich dann auch rausgeschmissen. Dann habe ich da extra dem Verein beigetreten, damit ich da am ASV trainieren kann. Und dann war das dann auch okay. Aber da dachte ich mir auch schon zwischenzeitlich, Leute, was soll das denn? Die Stadien sind leer, niemand trainiert darauf. Und warum könnte nicht einfach mal ein bisschen lockerer sein?
Absolut.
Ja, das haben wir schon das eine oder andere Mal thematisiert. Das ist halt ein zum Beispiel Riesenunterschied zu skandinavischen Ländern, wo Sportplätze als Allgemeingut verstanden werden und auch so genutzt werden und von sehr, sehr vielen Menschen genutzt werden. Und nicht genutzte Sportplätze nützen niemandem. Ja, niemandem. Ja, und so eine Tartanbahn ist wirklich teuer. Da sind übrigens öffentliche Gelder drin und zwar nicht so knapp. Von Städten, von Ländern und so weiter. Ja, nicht so knapp. Und da reden wir leicht von Millionenbeträgen, die eine solche Bahn kostet. Und sie sind abgeschlossen und es darf keiner draufgehen, weil der Schlüsselgewaltige meint, dass das besser so ist. Es ist Schwachsinn, es ist einfach Gaga. Ja,
ja, es ist schon, speziell in manchen Anlagen. Also ich meine, es gibt auch Ausnahmen bei mir, schwäbische Heimat, da gibt es ein ganz kleines Stadion Dagersheim, das ist zwischen Sindelfingen und da, wo ich aufgewachsen bin, da ist auch nie irgendjemand, aber da kannst du zumindest theoretisch über so ein Drehkreuz ganz normal reingehen. Ich dachte,
über einen Zaun springen.
Das sagt auch keiner was. nee, also du kannst sogar legal diesen Platz betreten und da ist es ja meistens sogar eher mal so, dass dein Hausmeister sich sogar freut, dass wenn er da gerade irgendwie den Rasen mäht oder neu liniert, dass da irgendjemand die Anlage auch nutzt, so ungefähr. Aber natürlich gibt es auch genau das Gegenteil, dass du dann irgendwie rausgeschmissen wirst. Also es ist schon schwierig. Da habe ich auch nicht so viel Verständnis dafür, weil ich glaube, Leute, die sich sowas noch antun, wie in dem Fall jetzt Maitje sozusagen, also sich das noch zu geben hier, Leistungssport neben, haben wir auch schon oft hier drüber gesprochen, duale Karriere, dies, das. Das ist jetzt auch nicht das gechillteste Leben, ist schon geil auch, aber es ist halt auch meistens stressig und deswegen sollte man die wenigen, die wir da noch haben, jetzt nicht unbedingt auch noch plagen, indem man ihnen irgendwie Stöcke zwischen die Beine wirft, im wahrsten Sinne des Wortes.
Stimmt.
Wir haben vorher kurz ein bisschen ja mal angerissen über die letzten Trainingseinheiten. Wir versuchen natürlich auch immer ein bisschen unserer Zuhörerschaft einen Einblick zu geben, wie generell so eine Periodisierung bei euch aussieht. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, dein Fokus ist 800 Meter. Du bist aber natürlich auch schon längere Strecken gelaufen. Das macht man dann wahrscheinlich primär in der Halle. Ihr seid ja auch oft speziell unterwegs, aber in der Preseason so ein bisschen vielleicht, um da auch gewisse Trainingswerte abzutesten. Nimm uns vielleicht mal ein bisschen mit, so Herbst, also Wintertraining würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil wenn ihr in der Halle trainiert, dann ist das jetzt nicht so ganz anders wie wahrscheinlich das, was ihr jetzt in der Sommersaison macht. Aber so, wie sieht bei euch zum Beispiel eine Saison, so ein Saisonaufbau aus, trainingsschwerpunktmäßig? Und du kannst uns gerne ein paar Nummern droppen. Die Leute freuen sich immer, wenn man ein paar Zahlen und Fakten hat. Und dann zum Beispiel so im Gegenzug, wie es jetzt ist. Also du hast ja schon angedeutet, jetzt werden die Programme natürlich sehr viel kürzer. Ne? 3 Läufe ist jetzt nicht mehr viel, dafür halt auch sehr, sehr schnell. genau, vielleicht kannst du mal ein bisschen so erzählen, was so, wie sieht ein 800-Meter-Training aus? Auch drumherum, ne? Krafttraining, Physio etc.
Ja, ist auf jeden Fall eigentlich so ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also was ich im Herbst trainiere und was ich jetzt trainiere. Im Herbst machen wir meistens wirklich immer nur, also viel mehr Kilometer, als ich jetzt mache. Ich glaube, so wenn ich so meine im Trainingslager im Herbst, weiß nicht, Oktober, November, habe ich bestimmt mal so 100 Wochenkilometer. Mhm. Also ich glaube, mein höchster Umfang war bis jetzt 110 Kilometer. Und genau, und jetzt mache ich halt im Kontrast dazu wirklich eher nur so 40, 50. Also ein paar Dauerläufe passen noch rein, aber dadurch, dass man jetzt wirklich so einen komplexen Aufbau, also so einen komplexen Trainingsplan hat, dass man wirklich Sprinteinheiten, Krafteinheiten, dreimal Tempo in der Woche, und dann passt halt auch nicht mehr so viel rein. Muss man sich auch noch irgendwann erholen. Und dann, genau, ist halt eigentlich nur der Sunday Long Run mein Kilometer. Also da, wo ich die Kilometer sammle in der Woche. Und im Herbst ist es tatsächlich so, dass ich natürlich dann auch meine spezifischen Einheiten habe, aber es sind dann halt nicht nur 3 Wiederholungen im Stadion, sondern halt eher wirklich so viel Schwellentraining, V2 Max Training, sowas wie 10x400 oder ja, auch schon 10x600 oder klar die klassischen Tausender irgendwie.
Und machst du Tausender?
Ja, tatsächlich, ja.
Wie viele macht ihr da so? Als Benchmark mal, dass man irgendwie ein Feeling hat?
Tatsächlich, ich glaube meistens immer so 6, 7. Ich glaube, okay, manchmal auch 8.
Das ist ganz normales, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon krass. 8x1000 ist jetzt schon. Ja.
Das ist ein ganz normales Marathon-Training.
Außer man wechselt dann zu Renato Canova, wo du auf einmal merkst, dass man 20 Kilometer Track-Sessions machen kann, wo du dir denkst, what the fuck, wofür habe ich mich da angemeldet? Aber nein, ich weiß, nee, für 8-Meter-Training ist 8x1000, finde ich schon echt umfangreich auf jeden Fall. Ja,
ja, genau, also das machen wir jetzt auch nicht so häufig. Meistens ist es so, dass wir wirklich mit 8x1000 starten und dann Woche zu Woche weniger werden. Das heißt dann nächstes Mal 7 oder 6x1000, dann 5x1000 und dann halt immer schneller werden, dass wir dann am Ende vielleicht 3x oder 4x1000 machen mit zwar mehr Pause, aber halt dann schneller und dass man sich so langsam diesen Laktaziden-Bereich annähert und dann geht's halt irgendwann dann im Winter zum Beispiel in die Halle und dann geht's los mit der Laktatballerei.
Bergläufe, ja, nein, wenn dann Preseason oder auch noch im Sommer?
Bergläufe, ja, auf jeden Fall, aber wenn eigentlich nur im Aufbau. Also jetzt haben wir auch, ich habe bis April vielleicht noch Bergläufe gemacht und dann, also auch so typische 10x200 irgendwo bergauf oder 300er bergauf. Also ich sprinte tatsächlich noch bergauf und bergab, aber halt, das sind dann halt so 50er bergauf.
50er,
und, ja. Genau, oder 80er, genau.
Wie das steuert ihr eure, ich sag jetzt mal im Allgemeinen, Workout-Days? Das ist natürlich, ja, wie du gesagt hast, total unterschiedlich zwischen Aufbau und dann irgendwie in der Saison, aber macht ihr das anhand von einem, ich sag mal, vordefinierten Plan, also so einem Wunschbereich, wo ihr sein wollt, also fitnessmäßig zu einem Zeitpunkt X, oder messt ihr wirklich bei jeder Einheit, sowohl bei, was weiß ich, Schwellentraining, V2 Max Training, als auch dann jetzt hier High Season Laktat, oder gibt es ja auch total unterschiedliche Ansätze?
Ja, also Laktatmessen machen wir eigentlich fast gar nicht. Mhm. Vielleicht ab und zu mal oder sonst halt bei einer Leistungsdiagnostik, die ich halt dann 2x im Jahr mache. Ja, stimmt, hätte ich vielleicht auch noch erwähnen müssen, um dann halt den VO2 Max-Wert oder den VO3-Wert für die Schwelle zu ermitteln. Ja. Genau, um sich halt daran lang zu hangeln im Training. Genau, aber im Training selbst achte ich eigentlich sehr viel auf mein Gefühl und glaube auch, dass ich das gut im Griff habe. Ich habe jetzt auch kein irgendwie Pulsmesser oder sowas auch parat, sondern das klappt bis jetzt eigentlich so ganz gut, weil ich glaube, da wird man sich manchmal auch ein bisschen verrückt machen, wenn dann der Puls mal höher ist oder niedriger ist oder das Laktat mal so und so, obwohl es ja auch bei anderen auch so mit Laktatmessung gut zu klappen scheint. Aber ich glaube, bei 800 Metern komme ich so eigentlich ganz gut damit zurecht.
Und wenn du lange ruhige Läufe machst, wie veränderst du da dann die Geschwindigkeit anhand der Leistungsdiagnostik oder auch anhand des Gefühls? Weil das kann ja trügerisch sein, ne? Weil so eine Wohlfühlgeschwindigkeit ist ja oft zu schnell.
Echt? Ja, bei mir ist eigentlich die Wohlfühlgeschwindigkeit schon immer, also dass ich danach mich schon immer gut, also dass ich danach auf jeden Fall nicht platt bin. Das habe ich eigentlich irgendwie schon gut im Griff. Sei denn, ich höre gerade irgendwie Musik, die zu sehr pusht, dann ist es vielleicht so, dass es ein bisschen zu schnell wird. Aber dadurch, dass bei mir ja wirklich die Dauerläufe nicht dafür da sind, irgendwie um, also die sind ja wirklich nur dafür da, gerade in der jetzigen Phase, um mich zu regenerieren, ja, habe ich ja auch keine Eile, wirklich schnell zu laufen. Ja. Und dementsprechend funktioniert das ganz gut, dass ich mich da jetzt nicht irgendwie abhetze oder so. Genau.
Aber viele können genau das nicht. Ne? Oder wenn sie mit anderen laufen, dann, ne? Also nimm zwei Triathleten und zwei Uhren und du hast ein Rennen.
Ja, ja, also ich glaube, auch in der Langstrecke oder so ist es auch so ein Ding, auch immer mit Leuten, die einen Fuß vorsetzen müssen oder sowas.
Gibt's immer ich weiß nicht, von wem ihr sprecht. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Mir wurde das auch ab und an unterstellt, aber das halte ich für Gerüchte.
Ey, weißt du was? Du wolltest hier nichts los.
Jetzt rufe ich gleich deine Frau noch dazu.
Ja Gott, da laufen wir tatsächlich wenig zusammen. Aber könntest du Felix fragen, ja, der wird wahrscheinlich jetzt mit solchen Stories ankommen, dass das früher wohl ab und an vorgekommen ist, aber ich bezweifle das. Also das ist, glaube ich, subjektives Empfinden gewesen. Wenn du jetzt sagst, quasi es geht ja nur darum, dich zu erholen zwischen den harten Tagen mit Tempoprogrammen, was ist dann so ein Zwischentag bei dir? Also du hast vorher schon angedeutet, du machst auch Kraft auch jetzt im Sommer noch oder nur in der Vorbereitung. Und gut, jetzt überlege ich gerade, ich versuche gerade zu kalkulieren, ich versuche meinen Marathon-Hirn jetzt mir irgendwie zusammenzureimen, wie man 50 Kilometer bei 7 Tagen in der Woche hinkriegt, weil wir ja oft eher bei 200 waren, deswegen versuche ich jetzt gerade zu überlegen. Gut, bei 3 Läufen hast du jetzt schon mal nicht viel, wie jetzt das Programm, was du vorher geschildert hast, was war es, 600, 300, 200 oder 150, glaube ich. Und genau, dann noch 3 Kilometer ein und aus? Oder?
Ja, sowas.
Dann hast du so 7 Kilometer gefühlt, nicht mal ganz, ja, ja genau. Ja. Und dann am nächsten Tag morgen, was machst du dann? 8 locker oder so?
Genau, also ich kann ja mal kurz mal, also mein Wochenplan ist so, dass ich zum Beispiel montags Sprint und Kraft mache, das ist eine Einheit. Dann dienstags dann halt strammes Tempoprogramm. Und dann mittwochs ist mein Easy Day mit Athletik und dann mache ich meistens eine 8 oder eine 10. Und hab dann auch Physio und sowas, also das ist wirklich so der Regenerations- oder auch ein bisschen Unitag. Und dann Donnerstag ist dann wieder Tempotag, Freitag wieder Sprint und Kraft und Samstag wieder Tempotag und Sonntag ist halt dann Long Run, der jetzt momentan, also im Aufbau ist er meistens bei 14 Kilometern und jetzt ist er eher so bei 12.
12,
ja,
okay. Okay, das cool, geht natürlich bei den Fliegers und Co. noch nicht direkt als Long Run durch.
Ja gut, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen anders, ne? 800, dafür konnte ich auch nie 800 so schnell laufen. Also ich meine, ich war, glaube ich, mit 1,50 damals gut bedient, da gewinnst du ja keinen Blumentopf in Deutschland, musst du sagen. Also von dem her, das hast du als Langstreckler, war das okay, wenn man das konnte, aber das ist natürlich jetzt auf nationalem Niveau ist halt 1,50 als Mann jetzt auch nichts Besonderes, muss man sagen. Deswegen musste ich länger laufen.
Ja, genau. Gibt es Alternativtraining in der Zwischenzeit oder im Aufbau, das ihr systematisch einsetzt?
Ah, Ralf möchte jetzt hören, dass du Rad fährst
und schwimmst
und oder schwimmst / Aquajogs wahrscheinlich.
Nee, also tatsächlich, shame on me, ich mache gar nichts.
I feel you, das ist auch so meine Mentality gewesen.
Also ich glaube wirklich, dass es gut sein könnte, also mal einen Dauerlauf auszulassen und dafür mal Aquajoggen zu gehen oder so. Ich glaube wirklich, dass es also auf jeden Fall nicht schadet. Aber also ich habe früher ganz, ganz lange Triathlon gemacht. Und
wirklich? Das ja, sagst du jetzt hier halbe Stunde im Gespräch, da hättest du direkt bei Ralf schon voll die Pluspunkte sammeln können. Du ja, hast mit Triathlon begonnen und bist dann zu 800. Okay, das ja, müssen wir gleich noch vertiefen. Okay, erstmal den Punkt zu Ende bringen.
Genau, also ich habe irgendwie für 9 Jahre lang, 10 Jahre lang Triathlon gemacht, bis ich irgendwie 14, 15, 16 war. Genau, und deshalb habe ich da sehr viel geschwommen und sehr viel Rad gefahren und natürlich auch gelaufen und war halt im Schwimmen und im Radfahren wirklich nicht so gut. Oder vor allem im Schwimmen nicht. Und das habe ich war, glaube ich, 4-mal die Woche schwimmen und habe so viel dafür gearbeitet und es hat sich irgendwie nie so richtig gelohnt. Und irgendwie bin ich da, glaube ich, so ein bisschen so, boah, nee, ich habe einfach noch keine Lust zu schwimmen oder Rad zu fahren. Das hat mich damals irgendwie so ein bisschen, es hat gereicht.
Abgeturnt. Ja. Schwimmen ist auch tatsächlich undankbar, das muss man wirklich sagen, weil wenn man es nicht als kleines Kind sehr, sehr gut gelernt hat oder auch spezifische Voraussetzungen hat, ist das halt eine zähe Nummer, ja, weil man muss wahnsinnig viel Zeit investieren und der Verbesserungshorizont ist eher klein. Ja, weil wenn du das jetzt auf dem Fahrrad investierst oder beim Laufen investierst, sind die Verbesserungen also in Minuten halt deutlich größer und dann stellt man sich schon die Warum-Frage, ne? Im Winter. Ja.
Ja, also ich hätte wirklich immer die langsamste Schwimmzeit und die schnellste Laufzeit Und dann dachte ich mir, okay, ich kann jetzt auch einfach nur noch laufen. Und dann war es auch gut so, glaube ich.
Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem dadurch ja eine breite Ausbildung genossen. Ne? Also entweder kommt man ja so klassisch zur Leichtathletik und dann macht man ja irgendwie so mehrkampforientiertes Training. Also auf jeden Fall ja, dass man mal unterschiedliche Dinge ausprobiert. Oder man kommt eben als Quereinsteiger von entweder einer Ballsportart oder. Ja, und mit so einer, naja, zumindest ja aeroben Grundausbildung ist man ja schon mal auf einem sehr, sehr guten Niveau, was das angeht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch gerade Schwimmen, dass ich das so lange gemacht habe, hat mich richtig weitergebracht. Allein im Studium. Ich sehe da so oft Studenten, die da wirklich sehr viel leiden, weil sie einfach nicht gut schwimmen können oder einfach wirklich, also die gehen unter. Das ist bei Eignungstesten manchmal wirklich unheimlich, dass die Leute einfach nicht schwimmen können. Und ich glaube, da kann ich echt dankbar sein, dass mich das auf jeden Fall da in diesem Zusammenhang auf jeden Fall weitergebracht hat, zum Beispiel.
Hab ich das erwähnt, dass meine Tochter rund um den Eignungstest, der jetzt gerade stattgefunden hat, also vor ein paar Wochen stattgefunden hat, ein Praktikum gemacht hat an der Sporthochschule? Und da sie ja ein bisschen,
auf jeden Fall noch nicht hier in der
Podcast. Da sie ja ein bisschen schwimmen kann, war dann ihr auch die Ehre oder das harte Los zu Teil, Leute zu stoppen. Oh. Ja, und die, also die Anforderung, ich finde die Anforderung jetzt für Nichtschwimmer nicht ganz ohne, ehrlich gesagt, was die Zeiten angeht. Ja, also wenn du nicht aus dem Schwimmen oder sagen wir mal eine Grundausbildung hast in dem Bereich, dann ist das nicht ohne. Ja. Und da sind dann halt auch Leute einfach jetzt nicht nur um ein paar Zehntel oder so gescheitert, sondern um 10, 15, 20 Sekunden. Das ist halt, so wie du gesagt hast, das ist halt fast untergehen, ne? Und das, das ist schon bitter. Ja, und sie konnte da auch nicht so gut mit umgehen, weil als 14-Jährige musste dann angehenden Studenten oder potenziellen Anwärtern sagen, sorry, aber du bist draußen. Ne? Also das hat dann halt einer von den Dozenten dann schon machen müssen, ja, weil es ist ja auch nicht ihre Aufgabe als Praktikantin logischerweise, aber da hat sie schon mitgelitten mit denen, ne? Weil das ist halt einfach so. Ja, weil du willst natürlich nachher Diplom-Sportlehrer werden. Da solltest du vielleicht doch in der Lage sein, ein paar Meter geradeaus zu schwimmen. Auch technisch halbwegs korrekt. Widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber.
Nee, ich sehe das auf jeden Fall genauso. Aber ich glaube, die Studenten denken halt so, okay, ich gehe jetzt einfach mal rein, ich probiere es mal.
Wird schon gehen.
Und dann passt es. Aber ich glaube, so funktioniert das System bei einem Eignungstest nicht. Also, ich glaube, da gehen einfach sehr viele unvorbereitet rein, aber endet ja nichts an der Tatsache, dass da viele einfach wirklich kein richtiges Schwimmen, also die einfach nicht richtig schwimmen können. Ja.
Ja. Wenn du jetzt ja mit uns geteilt hast, dass du eigentlich einen sehr krass ausdauerbezogenen Sport-Background hast, würde mich jetzt interessieren, und da gibt es ja auch gerade im Mittelstreckenbereich ja total unterschiedliche Typen. Ich meine, da finden ja auch sehr viele Wege zum Erfolg. Gibt ja durchaus Leute, die einfach ausdauertechnisch in V3-Topf gefallen sind, so gefühlt, die einfach eine sehr gute Ausgangsbasis schon mal haben, was ja oft auch hilft, natürlich Programme besser zu verarbeiten oder sowas. Mhm. Und es gibt natürlich die anderen Leute, die halt mit einer extrem hohen Grundschnelligkeit irgendwie auf diese Strecke kommen und sich vielleicht eher schwer tun, Ausdauer zu entwickeln. Wo würdest du dich so sehen? Also du musst jetzt natürlich keine Geheimnisse hier preisgeben. Ich denke, du wirst deine Leistungsdiagnostik
aber wäre schon
im
schön.
Rahmen der Bundeskarte. Ja, natürlich. Darauf spekulieren wir natürlich. Aber ich kann das jetzt ja auch nicht hier so die Pistole auf die Brust setzen. Ich nehme an, die Bundeskarte Leistungsdiagnostik macht ihr wahrscheinlich auch am IAT.
Exakt.
Weil es immer noch Pflichtprogramm ist vermutlich. Und da hat sich auch nichts geändert, wie in den letzten 35 Jahren gefühlt. Aber was ja nicht schlecht ist, aber was ich damit meine, wie würdest du dich so inzwischen diesen beiden Extremen einsortieren? Sagst du, bist du so der ausgewogene Typ oder du kommst schon im Verhältnis? Ja. Du kennst ja wahrscheinlich, was deine Kolleginnen vielleicht auch für Werte haben. Bist du da jetzt tendenziell besser im Ausdauerbereich oder unter Distanz 400 Meter ist irgendwie bei dir besonders gut oder?
Ja, also ein bisschen schwierig, aber man sagt ja auf jeden Fall, es gibt halt schon entweder so zum Beispiel die 408er Meter Typen oder die 800-1500er Meter Typen oder halt die reinen 8er Meter Typen. Und also mein Trainer und ich sind auf jeden Fall so gepolt, dass wir auf jeden Fall versuchen im Training alles oder auch im Wettkampf alles abzudecken. Das heißt, ich mache mal eine 400 auch mal als Unterdistanz und auch mal eine 1500 als Überdistanz. Und natürlich ist 800 Meter meine Hauptdisziplin. Aber dass man da auf jeden Fall so ein bisschen Variation hat und auch mal sehen kann, okay, was kann ich jetzt auch gerade über 400 Meter oder was kann ich über 1500 Meter? Und dementsprechend, ja, bin ich, glaube ich, eher so eine Mischung aus allem. Also ich glaube, ich kann eine solide 400 laufen, aber auch eine solide 1500 und trotzdem noch eine schnelle 800 laufen. Und das liegt halt daran, dass wir halt einfach im Trainingsplan wirklich Sprint und Ausdauer schon gleichsetzt, also gleiche Anzahl an Einheiten machen. Genau, und dann dadurch halt den Trainingsreiz so haben. Genau.
Sag mal, weil das ja so ein bisschen Social Media mäßig abging, du warst ja auch bei der Team EM. Könntest du bei so einer Team EM dann mal so eben wie die Belgierin, also das war eine belgische Kugelstoßerin, die halt eingesprungen ist und dann über 100 Hürden an den Start gegangen ist. Sie wollte sich nicht verletzen, also sie kann das besser, als sie da gemacht hat, aber sie wollte sich nicht verletzen, weil sie ihren Wettkampf noch hatte und ist mehr oder weniger über die Hürden gestiegen, um diesen einen Punkt zu retten. Ne? Und dann nachher waren es sogar zwei, weil eine andere, und zwar eine sehr gute aus der Schweiz, die Schwester von der Kambunji, disqualifiziert wurde wegen Fehlstart, also waren es zwei Punkte. Könntest du einspringen und zum Beispiel dann 100 Hürden laufen? Oder lieber 400 Hürden laufen?
Oh Gott. Also Hürde und ich sind auf jeden Fall keine großen Freunde. Wenn ich das irgendwo im Training Hürdensprünge machen muss, habe ich da schon sehr viel Respekt vor. Aber ich würde es fürs Team machen und dann halt wahrscheinlich auch eher so, dass ich mich nicht verletzen würde. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich dann zum Beispiel eine 5000 laufen müsste oder so.
Oh ja, das wäre interessant. Das wäre interessant, ja.
Also ich glaube, den einen Punkt würde ich holen, weil ich ins Ziel kommen würde. Aber so richtig mithalten kann man dann natürlich mit nicht. Dann vielleicht eher eine 1500, weil da war es jetzt zum Beispiel auch taktisch und das kommt mir dann vielleicht eher mehr zugute als eine 5000. Ja.
Ja, das ist ja eine der wenigen Gelegenheiten, dass man überhaupt als Team jetzt so auftritt, ne? Also wo man wirklich jetzt auch als Team gewertet wird. Ja, klar, man geht natürlich auch mehr oder weniger als deutsches Team zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen und so weiter, das ist klar. Aber letztlich ist es ja ein Einzelsportart, ne? Das ist schon so. Wie war jetzt so ein Auftritt für dich? Und ihr habt da Bronzemedaille gewonnen. Mit was für einem Gefühl gehst du dann da raus? Was bringt dir das für deine Saison, für deine Karriere?
Ja, es war schon ein mega cooles Event. Also ich war tatsächlich schon vor 2 Jahren mal dabei. Das war auch dann in Chorzów, aber halt Corona-bedingt. Und da war ich halt über 1500 Meter am Start und zwar nicht so erfolgreich, weil ich halt...
Aber du hast den einen Punkt gemacht.
Ich glaube, ich habe sogar 2 Punkte geholt.
Jawohl.
Aber da war halt auch der... Also ich bin halt gelaufen, weil kein anderer wollte, weil es war halt kurz vor Olympia und dann wollten die 1500 Meter Leute halt eher trainieren in den Zeitraum und ich dachte mir, okay, dann, wenn ihr mich fragt, dann mache ich das gerne. Und klar, auch sowas lernt man dann auf jeden Fall. Und jetzt hatte ich halt das dann so im Gepäck und bin dann jetzt dann nochmal nach Chorzów gereist und es war halt, dadurch, dass sowieso kein Corona war, war es sowieso nochmal viel, viel cooler und dadurch, dass ich natürlich auch meine Hauptdisziplin gestartet bin, habe ich mich auch der Sache ein bisschen mehr gewachsen gefühlt und ich bin ja auch ein paar Tage vorher die WM nochmal gelaufen, also 1:59.62 bin ich da, glaube ich, gelaufen, genau, in Funkstadt und wusste, okay, ich kann da gut mitlaufen und dementsprechend wusste ich auch, ich muss fürs Team laufen und konnte ja noch einen 3. Platz bei rausholen und ich glaube, das sind dann auch 14 Punkte.
Ja, genau, 14
also,
Punkte,
das klingt schon ein bisschen anders, ne? Zwei. Und es ist einfach cool zu sehen, dass dann jeder, also gefühlt haben ja so viele performt und es gab ganz wenig Ausfälle und dann sind wir halt Dritter geworden. Das war halt dann mega cool. Dann waren wir da auf der Siegerehrung, da gab es eine coole Sause, haben wir dann Medaillen bekommen und Konfetti und das war dann schon echt ein cooles Erlebnis. Also es kann es ruhig öfters geben. Ja.
Jetzt, du bist noch in einem frühen Stadium deiner Karriere, haben wir vorher schon gesagt. Wir haben aber auch da schon drüber gesprochen, Strecken Spektrum sozusagen angerissen. Wenn wir jetzt mal gucken, was du zum Beispiel über 1000 Meter gelaufen bist, auch aktuell diese Saison zu einem frühen Zeitpunkt noch, sag ich mal, ist meistens eines der ersten Meetings, wo ja viele einsteigen, die 1000 bei mir zu Hause um die Ecke quasi. Da bist du 2,7 und, ja, der Klassiker, genau, und krumme Strecken und man ist dann unter Druck und das ist immer ein sehr, sehr schöner Saisoneinstieg eigentlich oft. 2,37 über 1000 Meter ist ja auch auf jeden Fall schon knackig. Kann man ja jetzt mal so ein bisschen rumspekulieren, 1000 Meter, 800 Meter, hier 1,59, 2,37, früher Zeitpunkt der Saison, dass jetzt, sage ich mal, deine noch auf dem Papier bestehende 15 Meter Bestzeit von 4,16 ja logischerweise ja jetzt nicht sehr aussagekräftig ist. Ja. Was würdest du dir denn zutrauen, wenn du jetzt mal Ende dieser Saison zum Beispiel irgendwie noch die Gelegenheit bekommen würdest, bei irgendeinem geilen Meeting in ein schnelles 15-Meter-Feld reinzukommen? Wo du dann auch ohne Druck laufen kannst, weil du bist ja erstmal noch aktuell Maite Kohlberg, 800-Meter-Läuferin. Da kann man ja, da ist man ja eh noch so bei 15 und trotzdem noch so ein bisschen unterm Radar. Da kann man ja relativ befreit mal rangehen.
Ja, also ich habe auf jeden Fall bei den nach den 1000 gedacht, okay, es waren jetzt schon mal 200 Meter mehr, das ist dann schon mal, also komme ich gut mit klar, mal sehen, wie es dann bei 1500 Meter sein könnte. Also
ist immer noch deutlich unter 4-Minuten-Pace. Das vielleicht für die Leute zu Hause, die nicht so ganz wie wir so Sachen weiterrechnen und hochrechnen. Also bis 200 Meter schon länger gerannt als üblicherweise. Und das, was du da gemacht hast, ist ja immer noch auf jeden Fall eine ganze Ecke unter 4-Minuten-Tempo für 1500.
Ja, um Gottes Willen. Also ich glaube, ich wäre schon froh, wenn ich mal diese 4:10-Schallmauer in unserem, also ich bin ja wirklich noch nicht so oft gelaufen. Ich glaube, bei 1500 ist es wirklich so, da muss man erstmal reinkommen, weil es ist ja schon fast die doppelte Distanz. Und da muss man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Ich hatte entweder nur, also ich glaube, ich bin viermal in meinem Leben 1500 gelaufen und zwei davon waren wirklich grottig. Zwei davon waren dann okay. Ist halt auch schwierig dann, wenn man wirklich nur 800 Meter Training macht, dann da plötzlich fast das Doppelte zu laufen. Aber ich glaube, die 1000 waren halt auf jeden Fall schon mal eine gute Übung, weil da sind wir, glaube ich, auch bei 800 eine 207 nur durch. Und dann sind wir halt dann noch eine 30 draufgelaufen.
Das ist krass.
Und das kann halt natürlich auch bei 1500 Meter passieren. Also, dass man jetzt, also eine 30 drauflaufen, ist natürlich dann nochmal ein anderes Brett.
Deine Ansage, ja.
Aber so, dass man 1500 Meter werden ja oft gelaufen, bis 1000 fühlt sich wahrscheinlich noch gut an.
Ja.
Und dann geht halt die Post ab und dass man das dann mal so ein bisschen simulieren konnte. Also, der Plan steht auf jeden Fall, dass ich dieses Jahr schon noch eine 1500 Meter laufen sollte, weil ich glaube, es wäre schon interessant zu sehen, was man da laufen kann, weil ich glaube, 4:16. Also ich könnte schon eine neue Bestmarke gebrauchen, aber ja, es muss halt, nächstes Jahr ist ja Olympia und da würde ich schon gern dann mich auf die 800 konzentrieren. Ist halt die Frage, ob es reinpasst. Ist halt dann immer schon so das Ding, weil Meetings sind begrenzt und aber klar, wenn ich dann plötzlich so ein Istaf 1500 Meter Platz bekomme.
Ich wollte gerade sagen, so die klassische Late Season nach eigentlich im Saisonhöhepunkt, da hat man ja immer noch so ein bisschen Gelegenheiten hier und da vielleicht noch irgendwo reinzurutschen und Istaf ist ja eh immer, also eh ein geiles Sportfest, dann natürlich vor heimischer Kulisse. Ich kenne den Zeitplan jetzt für dieses Jahr nicht, aber wenn da eine 1500 drin wäre und irgendjemand vom Istaf hier zuhört, dann hätten wir jetzt hier eine Aspirantin, die da vielleicht nicht Nein sagen würde, wenn sie eine Einladung bekommt.
Ich wäre ready.
Das wird ja auch oft erst nach den großen Titelkämpfen finalisiert, also gerade beim Istaf, weil die ja nicht in dieser Diamond League Zwangsdisziplinen Festlegungen drin sind, sondern die können sich schon ein bisschen was raussuchen und das machen sie dann auch gerne orientiert an guten Erfolgen bei den großen Titelkämpfen. Also jetzt nochmal für euch zu Hause. Ihr werdet vielleicht fragen, 800, 1500 ist doch überhaupt kein Unterschied. Ja? Die 1,30 da mehr, what's the problem? Ja? Ihr müsst das jetzt nochmal ein bisschen verdeutlichen. Das ist halt einfach, also wenn so Menschen wie Philipp und Maite solche Distanzen laufen, dann ist da richtig Feuer drin, da ist es richtig Speed. Ja, jeder von euch zu Hause würde sagen, okay, das ist Sprint. Ja, und dann ist der Unterschied schon nicht unerheblich. Ja, versucht mal das zu beschreiben, wie viel länger und wie viel schmerzhafter das dann wird.
Ja, es tut einfach immer weh. Also man gibt ja einfach immer alles und es ist dann egal, ob es dann irgendwie 400 Meter sind oder 5000. Ist halt schon eine andere Belastung, aber in dem Moment gibst du einfach Vollgas und dementsprechend fühlst du dich halt auch im Ziel. Und da tut es dann manchmal auch nicht zur Sache, ob das jetzt 4 Kilometer mehr sind oder wirklich nur Sprint. Also ich glaube, ich hatte noch nie einen Wettkampf, wo ich dann ins Ziel kam und dachte, boah, okay, jetzt war easy.
Also, selbst bei Bestleistung nicht? Also, dass das so ein bisschen überlagert wird von anderen Gefühlen?
Ja, also Euphorie hatte ich schon. Also zum Beispiel, als ich jetzt die 1,59 gelaufen bin, kam ich ins Ziel und dachte mir so, boah, geil. Aber dann 10 Minuten später lag ich im Gebüsch und musste mich übergeben.
Aber das ist wirklich so, ey, ohne Witz. Also ich meine, ich habe ja eine ganz andere Geschwindigkeit-Range sozusagen als Mighty jetzt, ne? Also ich meine, wenn ich das, bei mir war zum Beispiel 800 oft sowas, was wir dann just for fun, so Late Season noch gemacht haben, das war bei mir auch so, vielleicht mit 24, 25, dann hatten wir irgendwie 5000, war durch, U23 eben whatsoever, dann noch ein Länderkampf, dann war das irgendwie aber irgendwie im Juli durch und du warst ja trotzdem irgendwie noch fit und hattest Bock, irgendwie noch Rennen zu machen. Dann hat halt irgendwie auch der Coach gesagt, komm, weißt du was, wir machen jetzt jede Woche ein oder zwei Rennen noch, wir trainieren jetzt eigentlich gar nicht mehr groß, sondern die Rennen sind halt so Training und du machst einfach nur, worauf du Bock hast und wir alles einmal durch, ne? Irgendwie noch dreimal 1000 Deutsche und 800 hier und mal 1500 da, also eher Strecken, die eben nicht 5000 oder länger sind. Und das hat mir Bock gemacht, weil das natürlich auch irgendwie ohne Druck war, irgendwie keine große Erwartungshaltung und du hast aber trotzdem gemerkt, dass du ja von Rennen zu Rennen, ja, weil ich dann auch mal in einem höheren Laktazin-Bereich irgendwie unterwegs war, gemerkt hast, du bist schon fit, du konntest halt in der Staffel, ja, handgestoppt und so, aber trotzdem auch irgendwie 2:22 Rennen oder sowas. Das hat natürlich schon Bock gemacht, weil es im Vergleich zu sonst 12,5 Runden ja auch immer relativ schnell vorbei war, aber ich hatte natürlich niemals diese Geschwindigkeitsrange, wie es meinte, das heißt, für mich war halt 800 ohne Scheiß einfach Vollsprint. Also die erste Runde war halt so schnell, wie ich maximal laufen konnte. Die zweite Runde war im besten Falle fast nochmal genauso schnell. Aber es gab auch keine Möglichkeit, irgendwie groß da eine Varianz reinzubringen. Ich glaube, die 800 war halt so 1,55, war 55,0 und 55, irgendwas halt. Also es ist halt nicht mehr schneller gegangen. Und da weiß ich noch, dass Florian Ort damals in Neustadt war, das Neustadt der Waldner. Flo war halt auch noch mit dabei. Klar, Florian Ort damals 3,34 gerannt. Für den war natürlich 800 schon irgendwie Bread and Butter irgendwie ganz normal in so einem Saisonding drin und der hat das dann locker gewonnen, 1,48. Und wir waren aber noch zusammen, weil der Pacemaker war echt, der war crap, der war irgendwie viel zu schnell, da konnte keiner mit und dann waren wir eh alleine und der Flo ist halt einfach bei 200 noch so, der hat einfach noch so einen Gang extra gehabt, den gibt's bei mir halt einfach nicht. Und ich dachte mir wirklich, weil du dann so verbissen versuchst, da mitzugehen, bei so 70, 60 vor Schluss, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr ins Ziel, ohne Scheiß, 60 Meter, ich habe gedacht, meine Beine sind so dead, ich komme nicht mehr zu dieser Linie. Und dann siehst du zwar kurz die Uhr und ähnlich wie es Mighty gerade beschrieben hat, du bist so kurz so von krasser Schmerz und Laktat und schlecht und übel so zu, oh, krasse Euphorie, Alter, 1,50, schon ganz schön gut. Und dann, aber wirklich ein paar Minuten später denke ich, oh Gott, mir ist so speiübel. Also das war schon eigentlich immer ganz, ja, wie soll ich sagen? Also es hat sich kurz vielleicht die Euphorie durchgesetzt, aber dann hat dann auch die Realität des Lebens wieder eingeholt. Also da muss man halt sagen, Leute, Laktat, wovon wir sprechen, ist halt Milchsäure. Das ist ja eigentlich ein Abfallprodukt letztlich des Körpers, wenn man halt eine sehr intensive sportliche Betätigung macht, wo halt über die reine Sauerstoffzufuhr dieser Bedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Dann entsteht diese, ja, Milchsäure, die dann auch dafür sorgt, dass es womöglich dazu führen kann, dass man sich übergeben muss.
Ich glaube, die Leute denken jetzt so, warum machen die das?
Wer macht sowas?
Und das ist ja auch die richtige Frage.
Absolut.
Also es lohnt sich. Es
was ist mit den Menschen, die sowas machen?
Naja, man muss schon, ja, so ein bisschen Bock auf Schmerzen muss man schon haben. Ne? Also das fängt ja im schon Prinzip also spätestens bei 400 Meter an. Viele von außen denken ja auf 400 Hürden. 400 Hürden ist viel einfacher, weil man sich natürlich zwischendurch ja immer Aufgaben gestellt hat und gestellt bekommt, nämlich jede Hürde und den Rhythmus und so weiter. Es ist wirklich einfacher, weil man nicht so darauf achtet, wie der Schmerz immer schlimmer wird. 800, 1500, 3000, 3 Hindernis, das ist, da ist schon sehr viel mit Schmerzen verbunden, ne?
Bei 1500, deswegen kann ich da Mighty auch gut verstehen, wenn du gewohnt bist, das auch vielleicht für euch zu Hause nochmal, Ralf hat das vorher ganz gut angerissen, es klingt natürlich banal so irgendwie, wenn du sonst 800 rennst, wie schlimm kann es sein, 1500 dann mal zu laufen, wenn man eh laufen trainiert, so jetzt mal flapsig ausgedrückt, aber wenn du halt so mit Leib und Seele auf 800 trainierst, dann ist halt wirklich 1500 auch vom Mindset eine komplett andere Nummer. Sonst hast du irgendwie, du ballerst eine Runde an und musst halt eine Runde durchkommen so und da sind halt dann doch drei Viertel Runden und ich sag mal so, diese dritte Runde ist halt auch echt eklig. Das hängt wirklich extrem von der Tagesform ab, auch wie sehr du an dem Tag irgendwie, mit welchem Fuß du aufgestanden bist, wie sehr du an dem Tag leiden willst. Wenn die dritte Runde scheiße ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das Rennen halt crap, da hast du keine Chance mehr einfach. Das ist gelaufen. Wenn die dritte Runde, wenn du gut durchkommst, so bis 1000 so irgendwie so halbwegs in diesem Feld irgendwie mitschwimmen kannst, dann fand ich, ging es bei mir immer, weil die letzten 500, das geht dann irgendwie, du hast dann 100, dann ist schon letzte Runde und dann letzte Runde, okay, was machst du halt, Augen zu und durch, aber diese Runde 3 zwischen 800 und 1200, das ist halt so, da trennt sich oft dann die Spreu vom Weizen und das ist halt auch für die Birne echt immer, fand ich schon auch trotzdem schwierig gewesen.
Ja, also ich habe mir auch oft gedacht, okay, wenn du jetzt wirklich dann gehst du ja eine 212 auf 800 durch oder eine 243 auf 1000, dann denke ich mir, das schaffe ich doch. Aber es ist wirklich dann, wenn du in dem Rennen bist, dann ist es auch vom Kopf her so schwierig, dann noch weiterzulaufen. Also das, in dem Moment hatte ich echt oft. Also dann denke ich mir, hä, ich kann doch eigentlich gerade 2 Minuten laufen im 800, warum tun mir dann 2:12 schon weh? Ja. Manchmal macht ganz ruhig. Das ist wirklich gar keinen Sinn. Aber es ist dann wirklich auch, glaube ich, vom Kopf einfach auch so eine Sache. Und klar, wenn man halt nicht gewöhnt ist, länger einfach zu leiden, dann tut es halt auch umso mehr weh.
Also wir hatten da jetzt am Wochenende eine sehr interessante Diskussion. Ich war beim Ironman in Frankfurt und die Männer schmeißen sich ja alle auf den Boden danach, weil sie das wahrscheinlich bei den guten Jungs gesehen haben, also den Frodenos und Keenles und Langes dieser Welt. Die Frauen nicht, die bleiben alle stehen. Also die haben sich ja jetzt nicht weniger angestrengt, ja, sondern hinschmeißen oder stehen bleiben. Also du schmeißt dich hin, oder Philipp? Ja,
logisch. Gab wenig Marathons, wo ich stehen hinter der Ziellinie war. aber witzigerweise, mein Trainer früher, hier Regensburger Trainer damals noch, der hat uns das eigentlich versucht auszutreiben, muss ich ehrlich sagen. Ja, also Kurt hat damals schon eigentlich immer irgendwie auch bei Tempoläufen gesagt, also hinlegen ist eigentlich nicht. Also wir haben das damals schon versucht ein bisschen zu beherzigen, aber gut, Marathon ist auch nochmal was anderes. Dann, ganz ehrlich, 42 Kilometer, das destroyt halt auch. Es ist anders, kann man jetzt nicht vergleichen mit Langkat, aber du bist halt irgendwie komplett hinüber einfach. Du möchtest einfach mal nicht mehr stehen für einen Moment. Einfach mal die Schwerkraft anderweitig genießen sozusagen. Aber ich weiß, dass Kurt das uns immer so ein bisschen austreiben wollte, so, ey, ihr steht oder geht weiter und genau. Ja. Ich weiß nicht, bin gespannt, wie es
bei dir ist. Ja, also mein Freund, der ist 400-Meter-Läufer und bevor ich ihn gekannt habe, habe ich mich immer auf den Boden geschmissen und immer auch im Training wirklich gelitten und lag dann da eine halbe Stunde auf dem Boden. Oder auch bei Wettkämpfen bin ich schon jemand, der sich dann eher hinhockt oder auf jeden Fall hinsetzt. Und er hat mir gemeint, Maike, das ist der größte Fehler, den du machst, wenn es dir nicht gut geht, dass du dich auf keinen Fall, hinhocken ist vielleicht noch gerade okay, aber auch nicht lange, aber du darfst dich auf keinen Fall hinlegen oder irgendwie, weil ich glaube, also da ging es, und ich habe es dann auch wirklich ausprobiert, es geht einem wirklich besser, wenn man einfach geht, irgendwie versucht, einfach ein bisschen weiter zu latschen und irgendwie ein bisschen den Kreislauf aufrecht. Weil wenn man sich einfach mit 23, 24 Millimol Laktat auf den Boden knallt, dann bist du auch eher knocked out, als wenn du den Kreislauf auch ein bisschen, also irgendwie auf Trab hältst und vielleicht ein bisschen dadurch das Laktat ein bisschen runterkriegst. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass es wirklich besser funktioniert, obwohl im Funkstadt hat es jetzt nicht funktioniert, weil, wie gesagt, also da musste ich mich dann trotzdem irgendwie übergeben und ging es mir nicht so gut, aber das dann vielleicht nochmal, da war ja wirklich Adrenalin pur und ich glaube dann die Aufregung und sowas, dann sind das vielleicht noch solche Faktoren. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch Team, einfach irgendwie das bisschen aushalten und einfach nicht direkt ins Ziel legen. Aber ich glaube, das ist wirklich nochmal was anderes, wenn du halt diese Laktatproduktion hast, wie jetzt, also im Vergleich zum Marathon. Weil da bist du, glaube ich, einfach nur froh, wenn du wirklich mal liegst. Das kann ich dann schon verstehen.
Wenn die Beine einfach nichts mehr machen müssen.
Ja, aber es ist ja trotzdem eine spannende Diskussion, also auch bei Tempoläufen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel so 3 knallharte Tempoläufe machst, hinlegen oder nicht, dann ist es schon ein Unterschied in der Binnenregeneration zwischen den Läufen. Mhm. Ja, weil wenn du in der Lage bist, weiter zu gehen, besser fast noch ganz leicht zu joggen, dann geht es halt sehr viel schneller runter. Dann, man fängt halt an, wieder Laktat ein bisschen abzubauen. Ich weiß nicht, wir haben das, glaube ich, mal erzählt. Konstanze Klosterhalfen hat eine ganze Weile nach ganz harten Belastungen, also zum Beispiel nach ihrem deutschen Rekord bei den deutschen Meisterschaften in Berlin, vor 4 Jahren, glaube ich, inzwischen, hat sie extensive Tempoläufe gemacht, weil da die Laktatbildungsrate, die Laktatabbaurate am höchsten ist. Ja, also und das klingt zwar total Panne und die haben auch viele da auf dem Auslaufplatz angeguckt, als hätte sie nicht alles stramm, aber es regeneriert extrem schnell nach solchen Belastungen. Das ist halt einfach so. Man muss natürlich dann auch muskulär noch dazu in der Lage sein. Das ist ja der nächste Punkt. Ne?
Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist auch so, dass, also ich habe öfters gehört, dass gerade bei 1500 Meter Männern, die auch schon irgendwie gerade gelaufen sind, dann einfach nachher als Auslaufen einfach nochmal irgendwie eine Threshold-Session machen oder sowas. Und wenn ich könnte mir gar nicht vorstellen ich hasse Auslaufen, wirklich. Also ich finde das auch schon schrecklich und da muss ich mich auch schon mal zu zwingen. Aber wenn ich dann noch irgendwelche Läufe knallen müsste, selbst wenn es nur Threshold ist, dann würde ich mir schon denken, wird mein Kursch einen Vogel zeigen und sagen, nee.
Aha, okay, jetzt kommen wir mal zum Verhältnis zu deinem Trainer. Du zeigst ihm mal so einen Vogel, wenn er dir irgendwelche harten Sachen gibt. Nimm uns mal mit, wie ist so euer Binnenverhältnis? Diskutierst du gerne nimmst du die Pläne so, wie sie sind? Gestaltet ihr das zusammen? Lass dir viel offen? Also wir haben hier ja schon mit sehr unterschiedlichen alles. Ansätzen und sehr unterschiedlichen Kombinationen diskutiert und das war alles sehr spannend.
Spannend. Ja, ich glaube, bei mir ist es eigentlich, ich weiß nicht, ob es spannend ist, aber es ist so, mein Trainer gibt mir halt dann Anfang der Woche immer einen Wochenplan. Also wir haben jetzt nicht irgendwie so 4-Wochen-Pläne oder einen Jahresplan oder sowas. Und dann soll ich mir das angucken. Und wenn, dann sind halt auch schon die spezifischen Einheiten da markiert und sowas. Und wenn ich Einwände habe, kann ich natürlich was sagen. Aber meistens ist es schon dann auch Vertrauen, dass Leo da, also mein Coach heißt Leo, da auf jeden Fall richtig das richtige, den richtigen Riecher für hat. Und oft ist es halt dann wirklich so, dass es dann 1:1 so gemacht wird. Und klar, wenn dann halt mal ein Tag ist, wo ich merke, okay, heute geht's wirklich gar nicht, können wir irgendwie variieren, dann wird es natürlich berücksichtigt oder so. Aber ich habe da eigentlich relativ wenig zu melden, beziehungsweise ich habe also wirklich meistens jeweils einzuwenden an den Plan. Und genau, so sage ich, simple as that.
Also. Wie lange trainiert ihr schon oder arbeitet ihr schon zusammen in der Konstellation? Weil er ist jetzt ja nicht, das haben wir vorher gelernt, er ist ja aus einem Dorstner Verein, also quasi nicht aus deinem Heimatverein. Deswegen genau. Schätze ich mal, das wird jetzt nicht von Anfang an schon so gewesen sein, vermute ich mal.
Seit 2016.
Oh, okay, doch schon so lang. Wow, okay, krass, das ist ja schon eine ganze
Zeit. Dann muss uns nochmal mitnehmen, wie seid ihr zusammengekommen als
Er
als
hat Trainer, dich beim Triathlon gecastet, wahrscheinlich. So schätze
hast,
ich das
an. Du hast versehentlich einen Ausflug in Crosslauf gemacht.
Nee, auch nicht, um Gottes Willen.
Noch besser.
Ich habe den Darmstadt-Cross-Sprint mitgemacht und das hat mir schon gereicht. Das sind ja immer diese 2x600 oder sowas. Ja. Oder das war schon Limit. Nee, aber back to the topic. Also ich habe ja, wie gesagt, jahrelang Triathlon gemacht bei meinem Triathlon-Trainer in Ahrweiler. Und dann kam halt ein Kontakt zu einem Laufcoach aus Koblenz. Genau, der hat mich dann, ich habe beschlossen, ich möchte 8er Meter machen und dann hat mein Triathlon-Trainer, kann da ja dann nichts als Triathlon-Trainer machen. Genau, und dann habe ich ein halbes Jahr dort trainiert, in der Nähe Koblenz. Und durch meinen Ex-Trainer bin ich halt an Leo gekommen, weil er ihn kannte und Leo ja auch früher mal öfters mal in Koblenz unterwegs war und halt auch in Köln studiert hat und sowas. Dann kam halt da irgendwie so die Nähe ans Rheinland. Und dann war ich mit Leo und damals mein Ex-Trainer halt in Paderborn bei so einem das ist ja dieser Sportcenter, ich glaube Aachen Sportpark oder sowas. Ja,
ich dachte genau, jetzt schon beim Osterlauf.
Nee.
Kurz mal halt mal drüber gelaufen,
ja. Beim Sportpark, genau. Und haben halt da mal so 5 Tage lang mittrainiert. Und da mein Ex-Trainer dann damals zeitlich nicht mehr hinterherkam, mit mich zu trainieren, hat sich dann Leo quasi bereit erklärt. Und dann bin ich halt Ende 2016, seit bei Leo und soweit so gut.
Ja, also nochmal kompletter Name, Leo Mons-Dietz, ne, ist sein kompletter Name. Und er hat mir ja schon gesagt, klar, Kassel jetzt natürlich, aber WM habt ihr jetzt ja auch schon sicher. Gehen wir nochmal zur WM, weil das war ja dein sicher mit Abstand größter Erfolg, Halbfinale bei den Weltmeisterschaften zu erreichen. Was hat das mit dir gemacht, mit dir als 800-Meter-Läuferin, mit dir auch als Leichtathletin überhaupt, wenn man da ja doch in einer Disziplin, wo es wirklich in der Welt knallhart abgeht, bis dahin kommen kann?
Ja, es war auf jeden Fall, also eigentlich es ging ja eigentlich schon los 2021, wo ich dann die 1:59 gelaufen bin und mich dann durch diese Zeit halt für die WM 2022 qualifiziert habe. Allein da habe ich ja schon gemerkt, okay, irgendwie bist du plötzlich mitten im Topf der Weltklasseläufer mit der Zeit und hast dich jetzt einfach mal ein bisschen unerwartet für alle, auch für mich, für eine WM qualifiziert. Und dementsprechend bin ich da halt eigentlich ohne ganz große Erwartungen reingegangen, weil ich dachte, okay, geil, ich bin auf jeden Fall überhaupt schon mal dabei. Und dass es dann natürlich für ein Halbfinale gereicht hat. Und ich glaube, ich bin auch nochmal Seasons Best gelaufen in dem Lauf. Das war dann schon sehr, sehr cool. Und dann war ja im selben Jahr auch noch die EM, wo ich mich dann auch nochmal europäisch so vergleichen konnte und bin halt da dann 9. geworden. Und das war dann wirklich so, okay, cool, du bist wirklich, hast es geschafft und bist einfach dabei jetzt plötzlich, quasi innerhalb von einem Jahr und konntest dich auch dann quasi etablieren oder zeigen, dass das jetzt nicht nur eine Eintagsfliege war mit der 1:59. Und ja, jetzt steht ja schon die nächste WM an und bin gespannt, wie es da läuft.
Ja, ja, dann gibt es ja noch vielleicht den einen oder anderen kleinen Zwischenschritt. Hat das dann in deiner Herangehensweise an die neue Saison was verändert? Also konntest du danach dann auch Pause machen oder wolltest du dann gleich weiter?
Jetzt welche Saison?
Also die zu dieser Saison hin, also nach der 22er-Saison, weil das ja eine fette Saison war, ne? Mit WM, EM und sehr spät ja noch das Ganze. Also das war ja schon auch für Leichtathleten wirklich ein großes Ding. Ne?
Ja, danach war ich auf jeden Fall psychisch und physisch erstmal platt und ich glaube, dann habe ich auch wirklich erstmal 3-4 Wochen erst gar nichts gemacht und dann vielleicht ein bisschen gejoggt oder ein bisschen mal gelaufen. Da musste man sich schon von erholen, dass man da plötzlich 2 Saisonhöhepunkte hatte mit einer WM und einer EM und dann war natürlich noch Deutsche Meisterschaft und sowas, was natürlich auch dazu gehört. Und deswegen habe ich dann, glaube ich, erst irgendwie im Oktober wieder angefangen. Also die EM war ja im August, Ende August und dann habe ich wirklich den ganzen September habe ich meine Grundausbildung bei der Bundeswehr gemacht. Ich bin auch Sportfeldersoldatin, genau. Und dann...
Wie war das so?
Ja, es war auf jeden Fall.
Ich höre das ganz unterschiedliche Geschichten. Manche finden es total erfrischend, irgendwie da in eine ganz andere Szene einzutauchen. Manche sagen so, oh Gott, gut, dass ich es hinter mir habe. Wie war so dein Eindruck?
Schon einfach anders, als ich es mir vorgestellt hätte. Also es war so schon ein bisschen entspannter, weil ich dachte, es wäre ein bisschen mehr nochmal so 5 Uhr morgens aufstehen und dann, also ein bisschen mehr, dass man da, ich würde jetzt nicht sagen Drill, aber auf jeden Fall. Dass es alles ein bisschen strenger ist, aber ich glaube, dadurch, dass wir halt einfach diese Spitzensportler sind, haben wir da einfach unsere 4 Wochen durchgezogen. Und es war cool, weil man einfach mit vielen Sportlern zusammen war und man hat es zusammen durchgezogen. Und es war auf jeden Fall anders hart. Also man hat musste jetzt keine Läufe machen, sondern ich musste ja dann irgendwie
30 Kilometer Marsch?
Ja, 20 oder sowas. 20, ja, auf jeden Fall mit einem... weiß nicht, wie viel Kilo Rucksack schleppen. Das war halt dann meine Challenge für den Monat. Und man konnte viele neue Eindrücke entdecken. Und es ist halt schon auch einfach ein Privileg, dass es sowas gibt in Deutschland. Oder es gibt ja auch viele, ich glaube, in Europa gibt es das schon auch verbreitet, dass man da einfach eine duale Karriere mit der Bundeswehr machen kann. Und genau, dass einem sowas ermöglicht wird. Aber auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ich bin froh, das gemacht zu haben. Aber ich würde es jetzt nicht... jede Woche machen.
Jetzt gibt es aber ja die Lehrgänge jedes Jahr, oder? Oder ist das nicht, ich weiß gar nicht, ist nicht jedes Jahr, glaube ich, aber ab und an musste.
Genau, man muss es halt ab und zu machen, wenn nicht gerade eine internationale Meisterschaft ansteht. Jetzt ist ja vor olympisches Jahr, das heißt, man muss keinen Lehrgang machen, aber es kann halt gut sein, dass nach Paris dann, okay, jetzt machst du mal deinen Feldwebel-Anwärterlehrgang. So, genau. Und dann bist du dann mal 4 Wochen in Hannover in der Kaserne und ist dann noch ein bisschen da unterwegs, ja.
Ja, aber ich glaube, das gibt ja eine ganze Menge Beispiele. Ne? Also Gesa, mit der wir ja vor 2 Wochen gesprochen haben, die hat das, glaube ich, auch gemacht. Also gibt es ja reichlich Beispiele. Und man trifft ja tatsächlich auch Sportler aus anderen Sportarten, die man sonst eigentlich ja auch selten bis nie irgendwo mal trifft. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ihr wart ja jetzt eigentlich ja im Rahmen auch der European Games. Habt ihr da eigentlich sonst irgendwas von mitbekommen? Also die Team-EM war ja eigentlich im Rahmen der European Games.
Ja, also es war ein bisschen schade, man hat eigentlich fast gar nichts mitbekommen von den anderen Sportarten, weil Leichtathletik halt ja da sein eigenes Ding gemacht hat. Ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass es bei den deutschen Meisterschaften genauso ist. Es gibt ja die Finals.
Finals, wenn ich kurz korrigieren darf, ja, in Neuhochdeutsch. Finals.
Alle genannt. Sagen Finals. Ja.
Okay. Finals.
wo war ich? Genau, und die sind ja in Berlin. Mhm. Und
nee, die Finale, ich muss nochmal korrigieren, sorry, dass ich dazwischen quatsche. Die sind tatsächlich in diesem Jahr in Düsseldorf und Duisburg. In Köln Lebende das jetzt nicht so auf dem Schirm hast, sei dir verziehen, ja, weil da ja eine ideologische und kulturelle Schranke ist zwischen diesen beiden Städten. Ja, aber tatsächlich, tatsächlich ist es so, dass der Hauptaustragungsort ist Düsseldorf. Da bin ich am Donnerstag und Freitag und kommentiere Stabhochsprung, übrigens mit Silke Spiegelburg zusammen. Und dann sind die deutschen Meisterschaften in Kassel, also die deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Der Rest ist in Duisburg und Düsseldorf, außer Schwimmen, das ist in Berlin.
Okay, genau, weil ich habe nämlich eine Freundin, die mit mir Grundausbildung gemacht hat und die jetzt nämlich schwimmt in Berlin am Wochenende.
So ist das.
Und da dachte ich so, okay, ich dachte, es wäre alles in Berlin, aber dann ist es ja noch mal mehr aufgeteilt. Ja. Mhm. Weil ich fand das irgendwie ein cooles Konzept, dass das alles mal in Berlin auf einem Haufen war. Und so hätte ich es mir jetzt auch bei den European Games gewünscht, weil ach, ist auch, also einfach cool für alle. Und sowas ist, blickt man gar nicht mehr durch, wer wann wo deutsche Meisterschaften hat und oder halt die European Games. Ja. Also.
Ja, ich wollte ja noch mal kurz auf diesen kleinen Zwischenstepp, weil ich habe das Gefühl, das sind zwei Ereignisse gewesen, die auf jeden Fall was mit dir gemacht haben können. Das würde mich jetzt interessieren, nämlich die Halle. Ja, also zum einen die deutschen Meisterschaften. Ja, sie ja. verzieht schon leicht das Gesicht, aber nicht negativ, ja. Wo du ja als ja. Favoritin angetreten bist zum mhm. Finale. Und dann bist du von Jonana Cannabis, die ja hier auch schon bei uns im Podcast war, abgekontert worden. Die war natürlich super happy, ihr 18. Geburtstag und so weiter und so weiter. Das war ein geiles Finale, aber du bist Zweiter geworden. Und dann bist du noch bei den Hallen-Europameisterschaften gewesen. Und war es mhm. im Finale. Und da musst du uns nochmal mitnehmen, was das so für Steps waren hin zu dieser Saison.
Ja, also eigentlich bin ich schon mit dem Gedanken reingegangen bei den deutschen Meisterschaften, okay, also das Ding heute zu gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch. Und dementsprechend ist auch wirklich jeder zweite zu mir gekommen, ach Maite, ja, heute gewinnst du das Ding. Ne? Ja, heute gewinnst du, ja, ach ja, heute ist ja total einfach, heute zu gewinnen. Und es war dann, also ich war zum ersten Mal in so einer Favoritenrolle. Und dementsprechend ist es irgendwie noch gar nicht so gewohnt, dass da plötzlich dann so jeder locker flopsig zu einem sagt, ja, heute gewinnst du das easy. Und ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen irritiert. Also unterbewusst in dem Moment, also habe ich es wahrscheinlich nicht aktiv wahrgenommen. Und dann habe ich natürlich dann einfach innerhalb des Finals einfach taktische Fehler gemacht, dass man jetzt, also eine 60 anlaufen, das schafft, also schaffen mehrere in Deutschland. Und dann gewinnt halt der an dem Tag halt die beste Schlussrunde hat oder den besten Schlussspurt. Und das war halt an dem Tag Yolanda. Und man hat ja gesehen, dass die Form eigentlich da war, weil ich dann zwei Wochen später eine 2:01 gelaufen bin in einem europäischen Finale. Genau, also da konnte man auf jeden Fall viel draus lernen. Und ich glaube, es gehört auf jeden Fall auch dazu, auch gerade, dass man plötzlich dann als Favoritin zählt und dann da muss man erstmal mit umgehen. Also ich musste es auf jeden Fall erstmal. So war das dann halt.
Ja, und weil ich habe mir schon gedacht, dass das, ja. also im besten Fall ist ja eine Lernkurve, ja, und es sind halt Erfahrungen, mhm. die man nicht sich theoretisch vornehmen kann, sondern die muss man erleben, weil anders funktioniert es leider nicht, ja.
Ja, nee, genau, also klar war ich auf jeden Fall enttäuscht, weil ich wollte unbedingt gewinnen. Kann man ja schon so, also.
Ja, klar,
sagen.
Ihr seid logisch. Also,
ihr seid Leistungssportler, hallo.
Ja. Vor allem in der Rolle natürlich auch mit den Vorleistungen aus der anderen Saison. Und dann, also das ist ja logisch, dass man dann, du gehst ja nicht in das Rennen rein und sagst, ja, Dritter, Zweiter, ist egal, wäre auch in Ordnung, sondern logischerweise will man ja gewinnen, das ist ja ganz klar.
Genau. Aber sowas gehört einfach dann dazu. Und die Woche danach dachte ich mir auch so, boah, was soll der Scheiß, das kann ich auch keine Hallen-EM laufen. Wie soll das denn, nachher ist die Form wirklich nicht da oder so, dann zweifelt man ja schon kurz. Aber dann habe ich mir dann, irgendwann habe ich den Spieß umgedreht und dachte mir, okay, nee, Maite, jetzt kannst du nochmal zeigen, dass du wirklich gut trainiert hast und dass die Form da ist. Und dann hat es ja auch irgendwie geklappt.
Ja, sehr gut. Weil das ist ja dann erstmal, wie soll ich sagen, der richtige Erfahrungsschritt. Also das eine zu erleben und sich für sich zu rekapitulieren, ist ja das eine. Aber daraus dann, dann so wiederzukommen und eine Stärke zu gewinnen, ist ja etwas, was du jetzt im Laufe der Saison dann für dich schon mal auf der Habenseite hast, an wichtigen Erfahrungen in so einer Karriere, ne?
Auf jeden Fall. Also, wenn man jetzt auch Richtung Kassel guckt, sieht es ja dann auch irgendwie wieder besonders aus und dann muss man natürlich aus den Erfahrungen lernen und es dann einfach nächstes Mal besser machen. Und das ist mein Ziel.
Ja. Gut, in Kassel kommen jetzt vielleicht noch die ein oder andere dazu. Ne? Es war in Dortmund ja vielleicht doch ein bisschen weniger in der Leistungsklasse. Ne? Also da war jetzt ja die Zahl der Mitfavoritinnen nicht so groß. Ne? Das müssen wir einfach so sehen.
Ja. Auf jeden Fall. Ja, das, in der Halle ist ja immer so ein bisschen Schwund, weil halt ein paar Leute einfach keine Hallensaison machen. Und in Kassel, natürlich, das ist halt einfach eine draußen DM. Da sind plötzlich dann alle wieder am Start. Und klar, dann wird es natürlich härter, um den Titel mitzukämpfen. Das stimmt schon. Vor allem, wenn jetzt Coco noch läuft.
So sieht es nämlich aus. Ne? Constanze Klosterhelfen läuft 800. Ja, schon mal vormerken, ihr Lieben. Ja, Sonntag live bei uns im Ersten. Völlig überraschend werde ich am Mikrofon sitzen. Ja, also ich freue mich schon ein bisschen auf das Finale. Was macht das denn mit dir? Weil Konstanze ist ja so bis jetzt so eine sagen wir mal, also für ihre Verhältnisse mittelmäßige 1500 gelaufen, war dann im Höhentraining relativ lange, hatte eigentlich das Gefühl, dass das Höhentraining super gelaufen ist, ist runtergekommen und jetzt in Stockholm aus ihrer Sicht eine wirklich nicht erfolgreiche 5000 gelaufen, konnte da nicht mithalten, einfach bei den Feldern, die sich da hingestellt haben, und geht jetzt auf 800. Wissend, dass sie, ne, das hat sie uns ja erzählt, viel stärker in diesem laktaziden Bereich arbeiten wollten und das wahrscheinlich auch getan haben in den letzten Monaten als die letzten Jahre.
Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es spannend wird, allgemein, aber als ich habe erst gedacht, dass es ein Scherz ist, dass sie 800 läuft, weil ich habe Coco seit, ich glaube, sie ist, nee, wirklich, also
ja, voll.
Das ist... Sie, also öfters ist sie ja mal doppelt gemeldet über 1500 oder 5000. Dann habe ich schon geguckt, wo ist jetzt die andere Doppelmeldung? Also wo ist sie noch gemeldet? Und sie ist ja wirklich nur primär über 800 Meter gemeldet. Ja, also ich kann es gar nicht einschätzen. Also wirklich. Also sie kann richtig gut da einen raushauen. Aber ich weiß auch nicht, ob man da als als tendenziell Langstrecknerin dann beim Schlussspurt, wenn es sich da irgendwie 5 Leute irgendwie bashen, ob man da dann gut durchkommt. Das ist natürlich auch eine andere Sache. Ich kann es gar nicht einschätzen, weil ich glaube, es wird eine Überraschung.
Ja. Also sie hat auf jeden Fall, sagen wir mal, ein sehr interessantes Streckenrepertoire inzwischen angehäuft, weil ich kenne jetzt fairerweise auch nicht so viele Athleten /Innen, die eine Range haben von Halbmarathon bis 800 und das auch noch aktiv praktizieren.
Ich schon, die heißt Sifan Hassan.
Ja, okay, andere noch, okay, also auch noch so eine Ausnahmegestalt, die jetzt nicht super, also so häufig sonst noch vorkommt. Also es ist jetzt schon ungewöhnlich, dass jemand, okay, wir haben es da vorher viel drüber gequatscht, ich habe auch mal eine 800 gemacht in jungen Jahren, wo ich halt mehr im Stadion war und irgendwann rennst du Marathon, aber jemand, der jetzt wirklich in den letzten 12 Monaten, nehmen wir jetzt mal Konstanze, sozusagen zwischen Halbmarathon, allen anderen Strecken dazwischen und jetzt auf eine 800, das ist jetzt schon nicht ganz so geläufig, würde ich sagen.
Ja, ja. Und deswegen natürlich extrem spannend. Ja, schließe ich ja nur die Frage an, wann läufst du endlich Halbmarathon?
Ich jetzt.
Dieses völlig entsetzte Gesicht.
Ich habe gehört, in Köln soll im Herbst nach der offiziellen Saison eigentlich ein ganz schöner Halbmarathon auch sein.
Ja,
der ist nur im Oktober.
Erst Oktoberwochenende.
Boah, also ich dafür muss ich erstmal meinen Longrun Richtung.
Neuen Rekord aufstellen.
Ja, ich kann es nicht ausschließen, dass ich es mal irgendwann in ein paar Jahren mache, aber also Marathon würde ich, glaube ich, nie machen. Das habe ich mir. Also
halt mir jetzt fest, 4.7.23 M. Kohlberg, Doppelpunkt, Anführung oben, Marathon werde ich sicher nie machen. Ja?
Und in 10 Jahren sehen wir uns hier im Podcast wieder und dann sprechen wir über das anstehende Marathon-Debüt wahrscheinlich.
Die Zeit unter 2,25.
Also das wäre wild. Also wenn ich da meine Meinung noch ändern sollte, dann weiß ich nicht, was da mit mir passiert ist.
Du musst so sehen, was du mit deinem Speed über 800 wohl im Marathon laufen könntest. So muss man das hochrechnen.
Ja. Nee, aber also auf jeden Fall krass, was dann da zum Beispiel Sifan Hassan halt auf die Bahn. Ist halt die Frage, ob das Coco dann dementsprechend reproduzieren kann, aber ich glaube, Sifan Hassan ist da vielleicht nochmal eine andere Hausnummer.
Ja gut, die hat natürlich ihre 800 Meter und 15 Meter Bestzeiten jetzt auch nicht vorgestern erzielt, ne, sondern die sind halt schon auch ein bisschen älter. Und die Entwicklung geht ja dann eher dahin. Nur Konstanze hat jetzt ja den Schritt schon Richtung 10.000 Meter bei großen Meisterschaften gemacht, / Olympische Spiele, und Halbmarathon jetzt in diesem Winter mit einer sehr, sehr, sehr guten Leistung. Das ist natürlich was anderes, wenn ich von da aus wieder auf die 800 gehe, als wenn ich jetzt sage, okay, das habe ich mal gemacht und das war alles safe und ich habe da geile Bestzeiten stehen, was ja der Fall ist. Und dann läuft man halt Halbmarathon und dann jetzt vielleicht in der Perspektive auch Richtung Marathon. Aber der Weg jetzt so ist schon äußerst ungewöhnlicher. Ne?
Ja.
Und im Männerbereich vollkommen unmöglich. Also kenne ich gar niemanden, der.
Ja, das ist, weil ihr euch zu viel hinwerft bei den Tempoläufen.
Natürlich. Also daran liegt es primär auch, dass man einfach zu weich ist, dass man nicht eine 800 Minuten Halbmarathon laufen kann. 800 am besten erst 43 und Halbmarathon in 58 Minuten. Also,
das ist schon schräg. Ne? Das ist nämlich die Range. Das ist nämlich die Range, die Sifan Hassan macht. Ne? Das ist schon Wahnsinn, ja.
Absolut, das muss man so sehen. Das ist verrückt. Also der Einzige, der mir aus der jüngeren Vergangenheit einfällt, der das. Natürlich nicht so extrem. Also ich denke gerade bei Männern schon eher dran, wer hat überhaupt die Fähigkeit gehabt, irgendwie Track aktiv Weltklasse zu sein und dann mal den nächsten Schritt Richtung Halbmarathon. Das war meines, ja, das habe ich natürlich nur 30 Sekunden überlegen können, aber ich würde sagen, aus meinem Bauchgefühl raus war das zuletzt Mo Farah, der zu der Zeit, ja, als er damals Weltklasse 5:10 war, auch einen Great North Run gegen Bekele gewinnen konnte, mit zumindest einem 59er Halbmarathon oder sowas, was jetzt nicht ganz Weltspitze, also gibt es natürlich noch ein paar schnellere, aber das ist eigentlich der letzte, der mir da so einfällt, aber das ist natürlich was ganz anderes wie 800. Also 800 als Halbmarathon, das ist vollkommen verrückt, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber deswegen, ich bin gespannt.
Ausrufezeichen. Ich
bin sehr verrückt. Gespannt aufs Wochenende.
Ja.
Also es, wie gesagt, ich glaube, es wird spannend. Also
ja, ich freue mich ja.
Wenn es ein schnelles Rennen wird, kann ich mir, also wenn es Richtung 2 Minuten geht, ist halt dann wirklich schon die Frage, ob dann Coco da mit einer 59, 58 Angangsrunde
dann noch sprinten kann, ne?
Ob sie darauf trainiert ist. Also das ist ja schon sehr, sehr laktazid und auch ein hohes Tempo.
Ja.
Also, was waren die 15-Meter-Zeit, Ralf? Ich habe die leider nicht mitbekommen.
Ich meine 4:06 Ende.
Okay, ja.
Das war ja direkt nach unserem Podcast, ist ja dann nach Doha zum ersten Diamond League Meeting. Ja, sowas in der Preis. Aber das ist ja jetzt auch schon lange her. Ne? Das ist ja schon etliche Wochen her.
Das
ist keine echte Referenz mehr. Matje, lass uns noch mal kurz auf deinen Verein schauen, weil es ja schon für eine Weltklasse-Athletin erstaunlich ist, dass sie noch bei ihrem Heimatverein ist.
Das habe ich in unserem Vorgespräch aufgebracht. Da habe ich nämlich auch gesagt, Ralf, welchen Verein startet Matje denn? Und dann hast du gesagt, ey, Kreis Arbeit. Dann habe ich gesagt, aber das ist doch bestimmt ihr Jugendverein quasi gewesen. Ja. Das ist bestimmt für irgendwas Gängiges starten, so wie
Was hält dich da noch, genau?
Ja, also ich bin schon ein sehr heimatverbundener Mensch. Man muss auch dazu sagen, wir haben wirklich allgemein in Rheinland-Pfalz eine sehr gute Sporthilfeförderung, die Sporthilfe Rheinland-Pfalz. Da kann wirklich kein anderes Bundesland mithalten, wenn es jetzt mal um das Finanzielle geht, wo es ja dann am Ende meistens darum geht bei Sportlern, dass sie sich irgendwie über Wasser halten können. Und deswegen kam es irgendwie für mich nie, also das Land Rheinland-Pfalz und auch dann mein Verein haben sich immer darum bemüht, mich zu halten, weshalb es für mich halt nie in Frage kam, irgendwie einen Großverein zu wechseln. Klar kamen auf jeden Fall schon die Anfragen und sowas, aber irgendwie hat sich's für mich nie richtig angefühlt, in einen Großverein zu wechseln. Stand jetzt klar. Also ob es für immer jetzt so sein wird, weiß man auch nicht. Aber bis jetzt finde ich super happy mit der LG Kreis Ahrweiler und auch dann dementsprechend mit der Sporthilfeförderung in Rheinland-Pfalz. Und dadurch, dass ich jetzt noch eine Sportsoldatin bin und so, kommt man da gut über die Runden und dementsprechend habe ich es nie jetzt bis jetzt eingesehen, irgendwie nach Leverkusen zu gehen oder sowas. Zu nahe dann auch wieder diese Ausrüstungsfrage, ich bin ja bei Adidas mit Leverkusen und Nike und sowas, ist das nächste Thema und so. Und
da muss ich mich gedanklich, da werde ich mich wahrscheinlich nie mehr dran gewöhnen, dass das Leverkusen bei Adidas ist, weil also
das seit war jahrhundertelang Adidas.
Seit ich gleichzeitig betrieben habe, war das immer so bis vor wenigen Jahren.
Da war immer das Thema andersrum, ne? wenn Athleten, genau, wenn Athleten kamen, die nicht bei den drei Streifen waren. Ja.
Krass, ja.
Also das ist ja auf der einen Seite wirklich bemerkenswert, auf der anderen Seite ist es ja offensichtlich so gut, dass du dir nebenbei noch leisten kannst, in einem so edlen Club wie dem ASV Köln Mitglied zu werden, um auf dem Platz trainieren zu können. Ja, also zumindest mal eine Zeit lang. Ja.
Mitgliederbeitrag beim ASV Köln, der ist ganz schön hoch.
Ja.
Also ist dann schon... Ja, war es mir auf jeden Fall wert.
Ja, offensichtlich, ne? Aber weil Ahrweiler ja doch immer noch mit der Flutkatastrophe, das jährte sich ja jetzt letzte Woche, wenn ich das richtig weiß, ja, also vor 2 Jahren, ne?
Am 17., ich glaube, Juli oder so. Jetzt bald.
Ja. Wie war das bei euch? Wie war das bei deinen Eltern in der Nachbarschaft? Wie war das mit Sportplatz und so weiter? Und wie weit ist es eigentlich schon wieder? Weil da ja doch sehr, sehr viel kaputt gegangen ist.
Jetzt erstmal zum Sportplatz. Also es gibt ein Stadion in Ahrweiler oder im Kreis Ahrweiler, das Apollinaris-Stadion, wo halt früher schon immer so die Landesmeisterschaften vom Rheinland oder Rheinland-Pfalz waren. Ja, das wurde erstmal komplett umgenietet von der Flut. Und dann wurde doch tatsächlich sehr viel daran getan, dass man zumindest wieder die Rundbahn nutzen kann. Es ist halt nicht mehr umzäunt, also man kann da immer drauf. Früher war es dann auch immer so eine Sache, dass es immer abgeschlossen war oder ich auch schon oft vor verschlossenen Türen stand. Und jetzt ist es halt wirklich, man kann auf jeden Fall drauf laufen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube mittlerweile ist auch schon wieder Vereinssport natürlich dann dort wieder möglich. Kinderfreizeiten oder sowas. Da hat sich auf jeden Fall schon sehr viel getan. Es ist auch cool zu sehen, dass es da vorangegangen ist, weil es an vielen Dingen auch auf keineswegs vorangegangen ist. Ja, und bei meiner Familie war es so, dass meine Mama auf jeden Fall, die wohnt so 5 Kilometer weg von Ahrweiler, also auf dem Berg, und war dann dementsprechend zum Glück gar nicht betroffen, aber zum Beispiel meine 2 Brüder, die in Ahrweiler wohnen, der eine, dessen Bude wurde halt auch überflutet und der musste halt in Nacht-Nebel-Aktion da halt auch Omas aus dem Erdgeschoss und sowas retten. Und mein anderer Bruder, der hat eine Wing Chun-Schule, also diese Kampfsportart. Mhm. Da hat er eine Halle sich errichtet und der ist am nächsten Morgen in diese Halle gefahren und da waren plötzlich 10 Autos drin. Also die wurde auch komplett zerstört. Und es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was dann doch für Courage dann bei den Menschen aufkommt, dass dann die halb Deutschland vorbeikommt und mal kurz beim Aufräumen hilft. Also das war in den ersten Wochen auf jeden Fall schon krass zu sehen. Da hat sich auch sehr viel getan und die Halle steht wieder und mein Bruder, also anderer Bruder, konnte auch wieder einziehen. Und aber das ist halt dann auch viel durch private Kontakte und so und viel familiäre Hilfe und natürlich auch Hilfe von außen wieder so aufgebaut worden. Aber natürlich gibt's auch noch an Stellen, ich glaube, viele Schulen, die leben noch in Containern und sowas. Da ist noch einiges rauszuholen. Und ich weiß gar nicht, wie der Stand ist, ob da jetzt einfach irgendwie so einfach hingenommen wurde oder ob da noch irgendwas weiter aufgebaut wird. Das weiß ich gerade nicht, aber es gibt auf jeden Fall noch sehr viel zu tun.
Ja, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, dass halt auch die Menschen, die, wie du sagst, so eine Verbundenheit noch zu ihrer Heimat haben, dass das dadurch eher noch stärker geworden ist. Ne? Also, dass man versucht, da wirklich gemeinsam wieder was entstehen zu lassen. Ja, wie du sagst, Sportplatz mal eben einfach nicht mehr da, aber dann doch versuchen, da so ein Vereinsleben am Laufen zu halten oder wieder in Gang zu bringen. Ne?
Ja, nee, also es war schon sehr schön zu sehen, dass da einfach dann alle zusammengehalten sind und zusammengehalten haben. Und also ich finde es auch krass, dass einfach so viele einfach dort wohnen geblieben sind. Also Leute, die halt direkt an der A wohnen, die haben halt ihr Haus wieder errichtet und sagen, nee, wir wollen hier einfach nicht weg, weil das ist unsere Heimat. Und das finde ich auch sehr bemerkenswert, weil ich wüsste nicht, ob ich das so könnte, wenn mein Zuhause da halt, also wenn ich wirklich da so einer Situation ausgesetzt wäre.
Mit der Ungewissheit natürlich auch zu leben, dass man ja nicht weiß, ob sich's wiederholt und wenn ja, wann und überhaupt. Und
das stelle ich auch,
sehr schwer vor. Ja.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, aber cool zu hören, dass eine Weltklasse-Athletin sich so zu ihrer nicht allzu großen Heimatverein bekennt, ja. Und wie gut bist du im Kampfsport? Weil wir haben jetzt ja ein paar Facetten kennengelernt, die wir noch nicht so kannten, ja. Weil ja, das mit dem Kämpfen hilft ja schon auch durchaus mal in deiner Disziplin, ne?
Wenn man meinen Ellbogen braucht.
Also manchmal kann das schon vorkommen, aber ich habe, also Wing Chun ist ja so eine Selbstverteidigungskunst, und ich war tatsächlich 1-2 Mal bei meinem Bruder, aber es war mir dann doch ein bisschen zu brutal.
Soll sich verteidigen. Dann,
ja, also schon, also ich finde es beeindruckend, weil also mein Bruder ist da auch richtig, richtig gut drin und wie gesagt, er gibt halt so ist Lehrer. Und also es ist schon bemerkenswert, was man da dann alles kann. Und finde ich cool, aber ich kann es nicht.
So, jetzt haben wir 1:21 mit dir verbracht, deine Regenerations- und Abendszeit gestohlen, ja. Und wir sind super happy, dass du ja auch noch, ja, Herr Flieger, ich kann das ja hier sagen an dieser Stelle, ja.
Jetzt kommt's, was kommt jetzt, was habe ich gemacht?
Ja, wir mussten ja, meinte, noch umlegen von eigentlich dem verarbeiteten Termin. Ja,
ich war aber bei unserem gemeinsamen Partner, war ich heute. Ja. Ja, morgen Urlaub, aber muss ja auch Family, Quality Time und so, aber heute noch in Herzog und deswegen, das war heute irgendwie echt schwierig, das in die Woche noch unterzubringen. Insofern, ja, vielen Dank, Maite, für deine Flexibilität, dass du das heute Abend noch möglich gemacht hast, weil morgen wäre auf der Autobahn irgendwie schwierig gewesen, glaube ich. Wir finden es natürlich klasse, dass das jetzt A, mit dir überhaupt geklappt hat, aber B, natürlich jetzt auch noch timingtechnisch hervorragend vor dem Wochenende. Und ich glaube, da werden natürlich viele, die hier heute zuhören, das noch intensiver verfolgen, als sie es ohnehin tun würden, weil natürlich Ralf kommentiert, aber auch, weil die bestimmt dir folgen werden. Das heißt, wir werden sicherlich auch dein Insta-Profil, wo du ja durchaus auch echt aktiv bist und wo man deine sportlichen Abenteuer verfolgen kann, werden wir bei uns auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Also Leute, folgt gerne der Mighty da und supportet die auf jeden Fall ein bisschen. wann ist der Vorlauf? Das wisst ihr beide besser als ich, damit die Leute wissen, wann sie einschalten sollen, aber wird wahrscheinlich auch nicht ganz live zu sehen sein, oder?
Völlig überraschend ist der natürlich am Samstag.
Samstag, ja.
Weil die Leichtathletik natürlich gestreamt wird, ja, wird der Kollege Tim Tonder auch euren Vorlauf natürlich bei sportshow.de vermitteln.
Aber weißt du, wie viel Uhr? Ich weiß es nämlich gerade nicht.
Ja, also sag mal, dass ich das jetzt nicht weiß, weil da bin ich nicht dran, ist ja das eine. Ja?
Aber du solltest es wissen. Das nicht und ich gleich dreimal nicht. Das ist natürlich jetzt auch bezeichnend.
Also Finale ist auf jeden Fall Sonntag 17 Uhr. Da könnt ihr auf jeden Fall auch.
Aber ist eine Vorlaufzeit bei 800 nicht immer irgendeine ganz komische Zeit, irgendwie an so einem Samstag, manchmal noch also Vormittag oder auf. Sowas, ja, wo man eigentlich gar nicht laufen
kann? Pass mal auf, komische Zeit gibt's gar nicht, ja, weil komische Zeiten kommen ja nicht vor bei 800 Meter. Ja? Komische Zeit ist, wenn man morgens um 10 Uhr Hürden laufen muss. Das ist komisch.
Ja, das ist eine komische Zeit. Das wäre jetzt komisch, nicht so, wo man unbedingt so richtig leistungsbereit ist, außer als Marathonläufer. Aber
ja, du machst ja sowieso komische. Du gedauert. Machst ja sowieso komische Sachen, genau.
Ja? Ja, wenn du jahrelang irgendwie abends um 9 Uhr in Heusden rennst oder sowas und dann auf einmal Marathon morgens um 9 rennen sollst, das hat auch irgendwie wirklich eine Zeit lang gedauert, bis man da vom Mindset ready war.
Also ich würde es euch ja auch gerne schneller sagen, aber es ist leider nicht gut zu finden beim Deutschen Leichtathletikverband.
Wem schieben wir jetzt den schwarzen Peter zu? Der Sportschau oder dem DLV?
Am besten beiden.
Okay, also Leute, wir können euch leider jetzt in der Aufnahme nicht mehr sagen. Fall.
Ich weiß, dass um 12.45 Uhr der erste Vorlauf über 1500 Meter, weil da habe ich nämlich nachher geschaut, dann muss ich spätestens im Stadion sein, weil dann ist der erste Vorlauf 1500 Meter der Männer, weil ja die 1500er, 800 und so weiter alles am Sonntag die Final sind, da schaue ich natürlich die Vorläufe an. Also irgendwann zwischen 12.45 Uhr und 14 Uhr. Und da ihr selbstverständlich nicht nur die 800 Meter der Frauen schauen wollt, sondern auch alles andere. An,
Leute. Einfach Beginn der Übertragung einschalten und dann dranbleiben, bis alles aus ist.
So sieht's doch aus und nicht anders. Ne?
Perfekt.
Sag mal, wir wünschen dir auf jeden Fall ein cooles Finale. Ja,
also ja, erstmal maximal einen entspannten Erfolg und Vorlauf viel Spaß natürlich.
Und ein cooles Finale. Und,
Dankeschön, ich bin auch gespannt.
Ich freue mich total darauf, weil das natürlich jetzt auch einen sehr speziellen Reiz hat, logischerweise. Ja, und das gilt aber zum Glück halt auch für viele dieser Läufe da. Ja, also ich habe zum Beispiel ja auch an dem Tag noch die 3000 Meter der Frauen, 3000 Hindernis der Frauen, 5000 Meter der Männer, ja, mit Mohamed Abdelahi und Sam Parsons.
Lea Meyer.
So, ja, Lea Meyer läuft nicht die 5000 bei den Männern mit, völlig überraschend, obwohl sie sehr schnell gelaufen ist schon dieses Jahr. Aber sie läuft die drei Hindernis, genau, und ist ja am Wochenende schon sehr stark gelaufen. Also da sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen dabei und da freue ich mich schon sehr drauf.
Sehr schön. Ich mich auch.
Fantastisch. Dann wünschen wir dir einen hoffentlich noch sehr entspannten und regenerativen Abend und euch zu Hause natürlich, wenn ihr diese Folge hört, wie immer auch sonst, viel Freude, wahrscheinlich gerade beim Laufen oder wo auch immer ihr seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst uns gerne auf Spotify oder gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung da. Präferiert sie natürlich 5 Sterne und auch gerne bei Apple einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Da freuen wir uns immer drüber. Und ansonsten würde ich sagen, Ralf, freuen wir uns drauf, wenn wir uns dann alle wieder nächste Woche hören.
Ja, und mein Lieblings-Takeout, ein Long Run kann auch nur 12 Kilometer dauern. Vielen Dank, Maite.
Genau so ist es.
Ciao, ciao, bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.